Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 30. August 2024 mit
Sicherheit,
der Ukraine,
Krebs,
Solingen,
Solarparks,
Dänemark,
dem Börsenticker,
China,
Katrin Rönicke.
Ich hätte anfangen sollen. Shamjaf zu Südkorea, einer guten Nachricht, einem Limerick der Woche und Holger Klein. Ich fange mal an, wie immer, mit der Ukraine. Letzte Woche hatte ich schon den Namen einer Stadt in der Ukraine genannt. Pokrovsk heißt die. Das ist so ein bisschen neben den guten Nachrichten aus Kursk und Belgorod ist das der Ort, an dem die meisten schlechten Nachrichten für die Ukraine eigentlich stattfinden. Es ist der Ort, wo die Russen gerade eigentlich alles drauf konzentrieren, um diese Stadt zu erobern. Sie kommen immer näher, weil, das hatte ich schon mal gesagt, das ist eine wichtige Versorgungslinie auch noch von zwei anderen Städten, Sloviansk und Kramatorsk, die ein bisschen nördlich davon liegen. Und letztendlich geht es aber darum, den kompletten Donbass zu erobern, was eines der großen strategischen Kriegsziele Russlands für das Jahr 2024 war und ist. Und eigentlich wollten sie das schon im Frühling geschafft haben. Und es ist schon mal ein Erfolg der Ukraine, dass die russische Armee das bisher noch nicht geschafft hat. Und Experten sagen auch, und wenn ich sage Experten, dann hat das meistens was zu tun mit entweder ZDF heute live oder der Ukraine-Cast der BBC oder der Christian Mölling in dem Podcast Die Lage international von Stern. Also das sind so die drei, auf die ich mich, die drei Quellen, auf die ich mich meistens beziehe und die ich sehr hochwertig finde. Und die sagen, oder jetzt gestern bei ZDF heute live hat der Experte gesagt, den Donbass werden die Russen nicht im nächsten Jahr erobern. Was ich schon mal eine ganz gute
Dabei
Perspektive
wollen die den
finde.
Ganz dringend haben, weil das Ding nämlich voller Bodenschätze ist.
Ja, absolut, genau. Und er hat auch gesagt, ne, weil es jetzt so eine Debatte gibt, Pokrovsk, ja, ist es nicht wichtiger, dass man diese Stadt hält? Muss die ukrainische Armee, die da jetzt in Kursk und Belgorod ist, sollten die nicht zurückkommen und es verteidigen? Und der hat auch gesagt, naja, also die würden das Ruder da jetzt nicht rumreißen. Das ist nicht das Problem, sondern man sollte nicht verschleiern, was das echte und wirkliche Problem ist. Und das sagen wirklich auch immer alle drei Quellen, die ich jetzt hier gerade genannt habe. Die Unterstützung des Westens war zu spät, ist zu wenig und es gibt viel zu viele Verzögerungen. So, das hat auch der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba diese Woche nochmal gesagt, dass zwischen Ankündigung und Lieferung viel zu große Abstände sind und sie einfach dann immer ohne was dastehen. Also sie hoffen und
ja, vor allen Dingen, die können sich ja auch gar nicht drauf vorbereiten. Ja. Ich liefere dir 10 Waffen, ja, aber wann?
Ja.
Also wie willst du da eine Strategie entwickeln? Ne?
Eben. Und das ist halt echt ein Problem. So. Und das Problem ist auch im Jahr 3 dieses Krieges nicht vom Tisch. Im Gegenteil. Ne? Also wenn man dann sieht, im Bundeshaushalt nächstes Jahr nur noch die Hälfte Ukraine-Hilfe, ob das mit diesem komischen, ja, wir haben ja 50 Milliarden, die wir da bei G7 haben wir uns ja verabredet, dass wir die russischen Vermögen, die eingefroren sind, dass wir da irgendwie die 50 Milliarden rausholen und deswegen brauchen wir gar nicht mehr so, das ist alles, also ich habe jetzt noch mal mehrere Stimmen dazu gehört, das ist im Grunde Gemauschel. Es ist nicht klar, ob das so funktionieren wird, ja. Es ist einfach so, man redet sich Dinge schön, man hofft halt so ein bisschen. Im Prinzip Hoffnung wird schon irgendwie gut gehen, anstatt halt ein verlässlicher Partner für dieses Land zu sein, für die Ukraine zu sein. Naja, dann die Offensive in Russland ist auch noch vielleicht ein paar Worte dazu zu sagen. Also sie haben jetzt 1200 Quadratkilometer unter Kontrolle. Letzte Woche hatte ich gesagt 600, also es ist verdoppelt inzwischen. Und da fand ich auch noch mal eine gute Information so im Vergleich, weil ja immer gesagt wird, ach, das ist nicht viel, das ist ganz klein. Wenn man guckt, was Russland in der Ukraine erobert hat, ist das wirklich ein Bruchteil davon. Das stimmt, aber es ist mehr Land, als Russland im ganzen Jahr 2024 in der Ukraine gewonnen hat. Und das ist ja vielleicht schon mal ein bisschen Motivation. Ja. Naja, und tatsächlich auch noch mal war auch jetzt eine Einschätzung die Woche nochmal, dass es vor allem wirklich vor allem dazu dient, sollte Donald Trump an die Macht kommen, sollte die westliche Unterstützung wirklich zunehmend versiegen. Also man darf ja auch nicht vergessen, Frankreich hat gerade keine Regierung und ist auch einer der wichtigsten.
Macron tut alles dafür, dass sie keine kriegen gerade.
Ja, genau. Ist ja auch einer der wichtigsten Unterstützer hier in Europa. Deswegen für die Ukraine sieht der Westen gerade, glaube ich, alles andere als stabil und verlässlich aus. Und das wird der Grund sein, warum die das gemacht haben. Einfach, dass sie da eine bessere Verhandlungsbasis haben. Sollte es irgendwann dazu kommen, dass Donald Trump alle Seiten dazu zwingt, jetzt an den Verhandlungstisch zu gehen. Wenn dieser Worst Case kommen sollte, also Worst Case für die Ukraine, das muss man halt auch nochmal abwarten. Man denkt dann so, ja, wird sich im November dann zeigen. Ja, nee, der wird halt auch dann erst im Januar in das Amt eingeführt und vereidigt. Also die müssten dann auch diese Gebiete jetzt noch eine ganz schöne Weile halten, wenn es denn darum geht. Das ist, ja, die nächsten Monate werden auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und ansonsten, ja, diese Woche viele Angriffe von Raketen und Drohnen, über 300 Angriffe allein am Montag auf Strominfrastruktur auch. Da wird jetzt in vielen Städten und Orten, entweder ist der Strom ganz ausgefallen oder wird jetzt halt dann rationiert. Ab einer bestimmten Uhrzeit gibt es gar keinen Strom mehr. Also da, ja, gab es auch wieder massive Schäden diese Woche in der Ukraine.
Die Bundesregierung hat sich diese Woche auf ein Maßnahmenpaket geeinigt. Sie nennen es Migrations- und Sicherheitspaket. Verkauft wird das Ding aber teilweise explizit, im Wesentlichen aber auch implizit, auch durch die Medien als sogenanntes Sicherheitspaket. Und es ging sehr schnell, dass sie sich auf dieses Ding geeinigt haben. Und zwar so schnell, dass man den Verdacht haben könnte, sie hätten alle diese Vorschläge, die sie da jetzt zusammengetragen haben, längst in den Schubladen liegen gehabt und nur auf einen guten Anlass gewartet. Das Ganze ist gerade mal eine Woche alt und der Anlass war der Anschlag in Solingen. Da hat ein Attentäter 3 Menschen getötet, 8 Menschen verletzt, die Tat mit einem Messer begangen und einen Tag später hat der sogenannte Islamische Staat diese Tat für sich reklamiert. Der Täter war ein abgelehnter syrischer Asylbewerber, der ursprünglich in Bulgarien registriert worden war und auch wieder nach Bulgarien hätte ausreisen müssen, aber rechtzeitig abgetaucht war, um seine Abschiebung zu verhindern. Diese Geschichte vom Abtauchen ist auch schon wieder eine recht fragwürdige, weil eigentlich hatte die Ausländerbehörde in seiner Flüchtlingsunterkunft bei einem einmaligen Besuch nicht angetroffen, sich dann einfach nicht mehr weiter darum gekümmert. Genau. Aber ne, erzählt sich halt gut, ne, Verbrecher, Abtauchen, das ist gut für die Story irgendwie. Ich finde eh, dass die Medien sich da mal wieder nicht mit Ruhm bekleckert haben, weil die haben mal wieder sämtliche Einlassungen von irgendwelchen Politikern und Politikerinnen ohne jegliche Einordnung verbreitet, was ich irgendwie verstehen kann, weil jede Nachricht zieht eine neue Nachricht nach sich. Also geht man hin und sagt erstmal, was ein Politiker gesagt hat und schickt dann in einer neuen Nachricht hinterher, was das Gesagte denn bedeutet, also die Einordnung. In normalen Zeiten funktioniert sowas ganz gut. Wenn das Gesagte aber dazu führen kann, gegen bestimmte Menschengruppen aufzuhetzen, dann halte ich es eigentlich für die Pflicht von Journalisten und Journalistinnen, entsprechende Einordnung wirklich sofort mitzuliefern und am besten schon in der Überschrift. Also so statt Merz fordert Aufnahmestopp, lieber Merz verlangt nicht durchführbaren Aufnahmestopp oder irgendwie sowas. Und dann im Text die Erläuterung, warum das nicht durchführbar ist. Sich da dann vielleicht auch einfach mal noch eine Stunde Zeit nehmen, um was da gesagt wurde, auch zu prüfen und vielleicht nochmal mit jemandem zu besprechen, der sich auskennt.
Ich hätte sogar noch ein gutes Stichwort. wir haben ja eine Sonderfolge dazu veröffentlicht am Mittwoch.
Mit Düsen Tekkal, ja.
Genau, wo Nicole Diekmann, unsere Kollegin, mit Düsen Tekkal drüber gesprochen hat, was denn das jetzt eigentlich alles für Deutschland bedeutet und was eben auch nicht. Mhm. Und da würde ich auch nochmal drauf verweisen. Sie sagt nämlich auch, diese ganze Debatte jetzt um Waffenrechtsverschärfung und so weiter, also ja, kann man machen. Also und vielleicht ist es auch gar keine schlechte Idee zu sagen, zu Großveranstaltungen sollte einfach niemand ein Messer mitbringen oder so. Mein Gott, aber das wird nicht Terrorismus verhindern. So.
Genau, da kommen wir dann auch noch hin gleich.
Ja.
Ja, die andere Medienkritik, die ich habe, das ist eher so eine allgemeine Medienkritik, die ich jetzt auch häufiger gesehen habe. Wir haben, ich glaube, heute am Freitag war es sogar, am Morgen eine Abschiebung gesehen nach Afghanistan. 28 Straftäter sind abgeschoben worden, die sowieso bald freigekommen worden wären, wenn ich die Meldung richtig verstanden habe. Zeitungen titeln in solchen Fällen gerne sowas wie: Nach Anschlag in Solingen, 28 Afghanen werden abgeschoben.
Ja. Es hat ja nichts miteinander zu tun, ne?
Exakt. Die formulieren total gerne so und stellen dann so Zusammenhänge her, die es wahrscheinlich gar nicht gibt oder die nur zeitlich bestehen, inhaltlich aber nichts miteinander zu tun haben. Und ich wollte nur darauf hinweisen, dass immer wenn Medien so formulieren, nach Ereignis X findet statt Ereignis Y, ist da nicht unbedingt ein inhaltlicher Zusammenhang. Da muss man ganz, ganz besonders vorsichtig sein. Weil was passiert bei so einer Überschrift ist, nach Anschlag Sunni 28 Afghanen abgeschoben, es schafft sofort unterschwellig den Zusammenhang zwischen Abschiebung und Anschlägen.
Ja, na klar.
Und ob der überhaupt besteht, ist mindestens fragwürdig. So, da wollte ich aber eigentlich gar nicht hin. Also Sicherheitspaket. In dem Ding steht grob drin, dein Asylantrag, also du weißt ja Dublin, ne? Es geht ums Dublin-Verfahren. Also dein Asylantrag wird in demjenigen Land bearbeitet, in dem du zuerst den europäischen Boden betreten hast. Das ist Dublin. Das soll sicherstellen, dass jeder Asylantrag innerhalb der EU nur einmal geprüft werden muss. Wenn dann geprüft wird, Deutschland stellt fest, ist nicht zuständig, dann kriegen die Antragsteller einen Bescheid von Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Das ist eine Ablehnung, das bedeutet nicht, der Asylantrag ist abgelehnt worden, es wird halt nur gesagt, ein anderer Staat ist für dich zuständig, also für die Durchführung des Asylverfahrens, wie es so schön heißt. Mhm. Die Betroffenen müssen dann halt in das zuständige Land, so heißt es, verbracht werden. Dafür zuständig ist die Ausländerbehörde. Die Betroffenen können dagegen klagen, haben aber nur ein paar Tage Zeit dafür, können aber, wenn sie klagen, einstweiligen Rechtsschutz einlegen, dann werden sie halt nicht überstellt. Und wenn nicht geklagt wurde, dann oder die Klage halt erfolglos war, dann wird überstellt in den zuständigen Staat. Überstellt ist immer so schön, ne? Im Grunde ist, und das ist, glaube ich, auch ein Personalproblem, ergeht eine Aufforderung, das Land zu verlassen. Und dann kommt das Ausländeramt vielleicht noch einmal vorbei, wie bei unserem Attentäter, trifft den nicht an und kümmert sich dann um den Nächsten, weil überhaupt nicht genug Zeit da ist, da noch fünfmal hinzugehen oder sowas. So. Wenn jetzt festgestellt worden ist, Deutschland ist nicht zuständig, also du musst deinen Asylantrag in einem anderen EU-Mitgliedsland bearbeiten lassen, dann sollst du in Zukunft keine Sozialleistungen mehr bekommen. Soll Druck machen, damit die Leute sich in Deutschland nicht mehr wohlfühlen und freiwillig ausreisen. Hm. Die Überstellung selbst übernehmen sozusagen. Faeser sagt auch, also die Bundesinnenministerin, in Deutschland wird niemand verhungern und auch nicht auf der Straße schlafen. Wie sie das genau hinkriegen.
Ja, weil es gibt ja die Tafeln und Obdachloseneinrichtungen.
Weiß ich nicht. Ich kann mir da auch noch jede Menge andere Dinge vorstellen. Zum Beispiel sowas wie Abschiebegefängnisse. Ne? Wo du vielleicht auch in einem offenen Vollzug oder sowas bist. Also irgend so eine Art Kasernierung kann ich mir vorstellen. Wo du verpflegt wirst, wo die Seife in der Dusche steht, ne? Und wo du ein Dach über dem Kopf hast oder irgendwie sowas. Also da sind schon einige Sachen vorstellbar. Das würde ich jetzt gar nicht mal so ausschließen wollen, dass sie sich da was überlegen könnten.
Wir können dann nachher auch nochmal nach Dänemark schauen. Die machen sowas nämlich.
Genau, die machen sowas. Also es ist möglich, strukturell, sagen wir mal so. Pro Asyl sagt, es ist absehbar verfassungswidrig. Noch so ein Punkt. Asylbewerber oder Geduldete, die einen Urlaub in ihrem Herkunftsland machen, sollen ihren Schutzstatus verlieren. Allerdings nur, wenn sie ohne zwingenden Grund solcherlei Reisen unternehmen. Und wenn es keine Ukrainerinnen sind, die ihre Männer an der Front besuchen wollen. An der Stelle fehlt mir, wie immer, also die Diskussion haben wir ja auch schon länger, die machen alle Urlaub. Niemand weiß, über wie viele Menschen und welche Reisegründe wir da überhaupt reden.
Ja.
Ist also eher so ein populistisches Ding. Die Bundesregierung will Straftätern und terroristischen Gefährdern nach Afghanistan und Syrien abschieben. Bei schweren Straftaten will die Regierung die Schwelle für sogenanntes schwerwiegendes Ausweisungsinteresse senken. Soll Abschiebungen erleichtern. Bisher ist halt so, wenn du irgendwo was in die Luft jagst, ist es ein schwerwiegendes Auslieferungsinteresse. Und jetzt wird es dann halt vielleicht irgendwie was weniger, keine Ahnung, Terrorverherrlichung oder was auch immer. Also es sind alles noch so Eckpunkte, noch nicht alles genau ausformuliert. Mhm. Der Einsatz von Waffen soll dazu führen, auch bei Jugendlichen, dass sie schneller abgeschoben werden. Wer eine Freiheitsstrafe von mehr als 2 Jahren aufgebrummt gekriegt hat, wird ausgewiesen, zwingend. Ab einem Jahr Freiheitsstrafe kann ausgewiesen werden. Die Begrenzung auf bestimmte Gewaltdelikte wird aufgehoben. Das heißt, wann immer du ein Gewaltdelikt begehst, wirst du abgeschoben oder ausgewiesen. Abschieben ist ja eigentlich der Akt und das geht so oft schief. Was sie machen wollen, ist die Befugnisse zur Feststellung der Identität von Geflüchteten ausweiten. Das wollen sie machen mit KI. Mhm. Muss ich dann ein bisschen lachen, weil Digitalisierung der Verwaltung. Was sie machen wollen, ist biometrische Daten abgleichen, Gesichtserkennung im Internet. Mhm. So, da ist dann auch nochmal gesondert drüber zu reden. Es ging um, ne, also das. Es geht um Messer jetzt. Die Waffengesetzgebung in Deutschland hat ganz komische Automatismen. Also es ist immer so, irgendetwas passiert mit einem Waffentyp X,
Ja.
dann wird in einer Verschärfung des Waffenrechts dieser Waffentyp X verboten oder eingeschränkt. Schulmassaker in Erfurt, der Typ, der das gemacht hat, Robert Steinhäuser, ist mit einer abgesägten Schrotflinte darum gelaufen. Also Schrotflinte mit Pistolengriff, die Dinger waren erlaubt, danach haben sie sie verboten. So, das hat nicht verhindert, dass Amokläufe an Schulen stattgefunden haben, aber ne, so funktioniert die deutsche Waffengesetzgebung. Das ist ein ganz komisches Ding. Und das haben sie jetzt auch wieder mit den Messern. Also Springmesser werden jetzt verboten. Das ist ein verbotener Gegenstand. Das heißt, wenn die Polizei bei dir vorbeikommt, warum auch immer, ja, weil du irgendwie jemanden angezeigt hast, um einen Verkehrsunfall aufzunehmen, und bei dir in der Küche liegt ein Springmesser, mit dem du normalerweise Pakete öffnest, ja, dann machst du dich strafbar. Da gibt es keine Butterfly-Messer. Ich bin sicher, 10% unserer Hörerschaft haben Butterfly-Messer in der Schublade, weil die Dinger vor 20 Jahren hast du sie an jeder Ecke gekriegt und waren halt lustig. So. Darfst du nicht haben. Ne? Straftat. Also, Springmesser werden verboten. Die Mitnahme von Messern in der Öffentlichkeit soll eingeschränkt werden. Auf Sportveranstaltungen, Messen, Großveranstaltungen, absolutes Messerverbot. Die Länder sollen ermächtigt werden, diese Verbote an sogenannten kriminalitätsbelasteten Orten einzuführen. Das ist sowas wie Bahnhöfe. Fernverkehr der Bahn soll ein bundesweit einheitliches Messerverbot gelten. Ich bin dann gespannt, was sie zu meinem Picknickmesser sagen. Ja, also, weil ich ein Mitte 50-jähriger Typ mit zwei Flaschen Wein im Rucksack, einem Baguette und einem Picknickmesser. Ich bin gespannt. Sie wollen gegen Islamisten stärker vorgehen. Da haben wir dann diese, ne, Ermittlungsbehörden mit weitreichenderen Befugnissen ausstatten, nennt sich das. Bessere Kontrolle von Geldströmen, dann eben diese Gesichtserkennung. Was es außerdem geben soll, eine Arbeitsgruppe. Wenn ich mal nicht weiter weiß, bilde ich einen Arbeitskreis, eine Arbeitsgruppe aus Wissenschaftlern und Praktikern, die sich damit beschäftigen sollen, wie sich die Radikalisierung besser unterbinden lässt, unter besonderer Berücksichtigung des Internets. Interessant finde ich, und den Punkt habe ich tatsächlich nur in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gesehen, Grenzfragen, also Kontrollen, Grenzschließungen und sowas oder schärfere Grenzregime, dies, das, haben sie überhaupt nicht erwähnt. Friedrich Merz von der CDU, ein CDU-Vorsitzender, Oppositionsführer Merz, hat zwischenzeitlich ja gefordert, man müsse den nationalen Notstand ausrufen, was
Ja.
wirklich hanebüchen ist angesichts der Zahlen, über die wir hier reden, weil wenn du beim Statistischen Bundesamt guckst, hat sich nicht wirklich was geändert. Also es ist tatsächlich, eigentlich haben wir mehr Abschiebungen als die letzten Jahre, eigentlich haben wir weniger Asylanträge als die letzten Jahre und so. Also der poltert wirklich fies rum.
Ja, nicht
Der
nur
poltert sogar.
Abschiebungen und so weiter. Ich finde, diese ganze Debatte ist ja nicht nur Friedrich Merz. Es gab ja dann auch natürlich bei den Rechten
Ja.
entsprechende Kommentare und so. Aber dass die, sozusagen die Mitte der Gesellschaft sich da so treiben lässt von rechts
Ja, ja,
und
ja,
wie stark sich die Debatte von dem Ereignis entkoppelt hat.
ja.
Es sind
Ja,
drei Menschen gestorben. Das ist schlimm und es ist auch klar Terror, ne? Also es ist nochmal eine
ist es
andere
das?
Nummer wahrscheinlich. So, sagen wir mal, nach dem, was wir aktuell wissen, sieht es danach aus.
Aber ist nicht. Also, Typ läuft Amok.
Ja.
Irgendeine Terrororganisation sagt, haha, wir haben ihn dahin getrieben, dass er das macht.
Ja.
Alle behaupten, das ist so, und die Politik handelt entsprechend. Wird es nicht dadurch, dass alle behaupten, es ist so, und dass die Politik dadurch entsprechend handelt, wird es nicht dadurch erst zu Terrorismus? Also zu einer Störung des gesamten öffentlichen Friedens, der gesamten inneren Sicherheit? Wenn der Typ einfach nur durchgeknallt wäre.
Aber guck mal, ich bin auch dafür, dass man das, was in Hanau passiert ist, Terror nennt, eben rechten Terror. Deswegen finde ich, es ist irgendwie, für mich gehört es jetzt erstmal in diese Ecke. Und ob das dann so ist, da brauchen wir mehr als eine Woche dafür, um das wirklich rauszufinden.
Ja, okay. Ich hab da nur auch mit Hanau, klar. Rechter Terror, vermutlich, es gibt ja diesen Begriff des stochastischen Terrorismus, ne, dass sich da so einer irgendwie auf Basis einer radikalen Idee
Genau.
radikalisiert
Genau.
und so, aber das ist irgendwie, ist das wirklich dazu geeignet, den Frieden hier zu stören? Ja, andere Diskussion.
Nee, genau. Und das ist dann wieder die Frage, die ich auch stellen möchte, was ich meine mit, ich habe das Gefühl, die Tat und die Debatte sind völlig entkoppelt.
Ja.
Und ich glaube, das liegt an einer einzigen Sache. Und zwar in den zwei Landtagswahlen am Sonntag.
Das glaube ich nicht.
Okay.
Das hat sicherlich verschärft, aber
Ja.
das ist Terrorismus. Wir müssen jetzt ein Sicherheitsnetz über die Republik legen. Das passiert fast jedes Mal.
Aber so schnell und dass sich die Ampel so schnell einigt, das liegt schon daran, dass sie wahnsinnig Schiss haben, oder?
Das, okay, ja, das denke ich auch. Ja, klar, ja. Dieses Gepolter von Merz war derartiger Unsinn, dass sogar die FDP, und die muss man dafür auch wirklich mal loben, im Grunde gesagt hat, red mal keinen Scheiß, Mann. Das ist doch Blödsinn. Ja. Konstantin Kuhle hat gesagt, wenn Terroristen einen Wunsch frei hätten, dann wäre er, dass man über die Ausrufung einer nationalen Notlage schwadroniert.
Ja.
So. Was es dann noch gab, auch diese Woche, ist ein frisches Positionspapier der Grünen. In dem haben sie gefordert, der Begriff wird jetzt totgeritten, eine Zeitenwende im Inneren. Wenn die so gut läuft wie die Zeitenwende im Äußeren, dann haben wir übrigens ein Problem auch.
Entschuldigung.
Bitte. Im Grunde bezeichnen sie die Sicherheitspolitik von Bund und Ländern als veraltet, strukturell disfunktional und unzureichend ausgestattet.
Okay.
Also das, was wir alle wissen.
Ja.
Aber
ne, was tun wir jetzt?
Ja. Genau. Zitat. In Zeiten multipler Bedrohungslagen geht es vor allem darum, die Sicherheitsbehörden zu stärken, die Terrorismusbekämpfung zu effektivieren und das Waffenrecht zu verschärfen.
Effektivieren habe ich davor auch noch nie gehört.
Ist ganz witzig, das Wort, weil effektiv hat zwei Bedeutungen. Die eine Bedeutung davon ist wirksam.
Ja.
Die andere Bedeutung, die eigentlich, die ich mal gelernt habe, Bedeutung davon, ist tatsächlich vorhanden.
Mm.
Und das finde ich eigentlich ganz schön. Ja, also die Terrorismusgrenze effektivieren kann man verstehen als vielleicht mal dafür zu sorgen, dass wir überhaupt Terrorismusbekämpfung bekommen.
Mm.
Finde ich einen ganz interessanten Twist an der Sache. Waffenrecht verschärfen ist auch wieder so ein Ding. Ich habe da, das ist, also der Umgang mit Waffen, also der politische Umgang mit Waffen, ich halte das für äußerst tump, was da alles passiert. Wie ich eben sagte, es passiert etwas mit Gegenstand X und dieser Gegenstand X, der muss unbedingt verboten werden. Das geht ja gar nicht. Also das ist,
ja, und vor allem der Gegenstand X, der hier eingesetzt wurde, der war verboten.
Davon ja nochmal ganz
also, ab.
Es ist natürlich, ist ja auch Quatsch. Ich meine, wenn ich mir jetzt überlege, so, ich metzel jetzt auf dem Weihnachtsmarkt die Leute weg, weil hier Ideologie einfügen, da frage ich mich doch auch nicht vorher, welche Waffe ich dafür eventuell mitnehme. Ach scheiße, nee, geht ja gar nicht.
Die ist ja gar nicht legal, ja, ach Mist.
Ja. Und das sind halt auch so, Konstantin von Notz hat das unter anderem mit formuliert, dieses Positionspapier. Das ist halt ein konservatives Gesellschaftsbild, das da so rauskommt. Der Notz ist ja eher ein Konservativer. Und dieses Gesellschaftsbild ist immer so ein bisschen geprägt davon, dass wenn Dinge verboten sind, dann finden sie auch nicht statt.
Es das kann nicht so ein, sein, was nicht sein darf.
Genau, ja. Das ist so ein komischer Ansatz halt.
Ja.
So, ich zitiere weiter noch einen Satz. Angesichts der multiplen Bedrohungslagen unserer Zeit müssen wir den Menschen ein neues Sicherheitsversprechen geben und lange überfällige innenpolitische Reformen endlich umsetzen. Und dann kommt so ein Forderungskatalog. Mehr Geld, Update der föderalen Sicherheitsarchitektur, also bundeseinheitliches Gefahrenabwehrrecht, Polizeien und Nachrichtendienste besser vernetzen, neue Befugnisse für Sicherheitsbehörden, Nachrichtendienste ergebnisoffen prüfen, keine Denkverbote, Nulltoleranz gegenüber Gefährdern, Abschiebungen und Überstellungen entschlossen durchführen, Demokratiefördergesetz der organisierten Kriminalität den Geldhahn abdrehen und. Was ich bemerkenswert finde, ist, dass die Grünen, zumindest in meiner Wahrnehmung, bisher die einzigen waren, die konkret was zum Thema Grenzkontrollen sagen.
Mhm.
Und zwar keine Grenzkontrollen, nichts verschärfen, weil ineffektiv.
Ja.
Funktioniert nicht. Also nebenfalls nicht gut genug. Das Ergebnis rechtfertigt den Aufwand nicht. Das ist recht viel, was sie fordern. Ich weiß nicht, 12 Seiten oder irgendwie sowas. Das Originalpapier liegt zum Nachlesen in den Shownotes. So, wichtig ist alles da. Sind bisher nur Vorschläge der Bundesregierung und ein Positionspapier der Grünen, also noch nicht mal Vorschläge der Regierung. Das muss und das wird bestimmt auch noch alles vom Bundestag und von den Ländern diskutiert werden. Also wir werden dann noch eine Zeit lang von hören, von diesem Thema. Vor allen Dingen werden wir wahrscheinlich auch und gerade von rechts davon hören. So. Ich habe da so meine Probleme mit.
Ja.
Und zwar einerseits mit einzelnen Ideen, zum Beispiel Waffenrecht, habe ich ja eben schon gesagt, wer Amok laufen will, der wird sich nicht davon abbringen lassen, indem man ihm verbietet, eine bestimmte Waffe für den Amoklauf an einem bestimmten Ort zu benutzen.
Mhm.
Gesichtserkennung. Wenn die einmal damit angefangen haben, dann werden sie es ausweiten auf so ziemlich alles, weil das werden sie immer machen. Immer wenn man den Sicherheitsbehörden den kleinen Finger reicht, wollen sie die ganze Hand haben. Das war schon immer so. Und das liegt wahrscheinlich auch in der Natur der Sache. Darum kann ich denen das überhaupt nicht verdenken. Also wenn die Polizei sagt, nee, dann wollen wir aber mehr. Ja, ist ja okay, ihr seid die Polizei, ihr müsst das sagen. Am Ende, Und das ist mein Problem. Und da zitiere ich eine Pressemeldung des Chaos Computer Clubs. Am Ende wird niemand mehr anonym im öffentlichen Raum oder im Internet unterwegs sein können. Die Pressemeldung vom CCC endet mit den Sätzen: Die Kehrtwende zur biometrischen Massenüberwachung soll sämtliche offen im Netz verfügbaren Fotos zum behördlichen Abgleich missbrauchen. Das betrifft viele Millionen Abgebildete und verändert unsere Gesellschaft nachhaltig zum Schlechteren. Ich könnte jetzt zu jedem einzelnen Punkt könnte ich noch irgendwie meine Bedenken dazu sagen. Ich könnte auch dazu sagen, was ich gut finde. Ich finde das nicht alles schlecht. Was ich aber viel schlimmer finde an dieser ganzen Sache, ist das Gesamtbild, das ich sehe. Weil, wie ich eingangs gesagt, diese ganzen Maßnahmen, die werden uns verkauft als eine Verbesserung der sogenannten inneren Sicherheit.
Ja.
Aber nichts von all dem ist wirklich dazu geeignet, Anschläge zu verhindern. Ja. Einiges davon ist dazu geeignet, Menschen zu radikalisieren. Ökonomischer Druck zum Beispiel kann Menschen radikalisieren.
Ja, das schreibt selbst das BKA auf seiner Webseite, wenn es so darum geht, ne, warum ist denn die Gewaltkriminalität eigentlich bei Zugewanderten gestiegen, dann sagen die auch, ja, es sind teilweise einfach auch die Zustände in den, ja, in den Unterkünften und dass sie nicht arbeiten dürfen und dass sie keine Perspektive haben.
Ja. Und nicht nur das, also dass es nicht wirklich dazu geeignet ist, Anschläge zu finden, also die Sicherheit zu erhöhen, fast alles davon. Besonders aber auch die Art und Weise, wie PolitikerInnen und Medien darüber reden, erzeugt ein bestimmtes Bild. Und dieses Bild heißt, jeder Flüchtling ist ein potenzieller Attentäter. Und schärfer noch, jeder Muslim ist ein potenzieller Attentäter. Und daraus würde folgen, wenn wir niemanden mehr reinlassen, passiert nichts mehr. Und wenn wir alle rauswerfen, passiert auch nichts mehr.
Ja.
Und das ist nicht nur blanker Unsinn, auch weil es überhaupt nicht durchführbar ist in der liberalen Demokratie, sondern vor allen Dingen ist das dazu geeignet, die Gesellschaft zu zersetzen.
Ja.
Und das finde ich das Irre an dieser Woche. Das ist exakt das, was die extreme Rechte will.
Ja.
Die Auflösung, die wollen die Auflösung, die Abschaffung der liberalen Demokratie. Und das macht mir wirklich Sorgen dieser Tage. Und insbesondere, weil diejenigen Parteien, von denen ich erwarten können sollte, dass sie unsere Gesellschaftsordnung schützen, genau die Parteien untergraben die momentan und ich sehe da kein Ende, weil nach dem nächsten Anschlag, wenn wir die nächsten vermeintlichen Verbesserungen der sogenannten inneren Sicherheit bekommen, und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass auch die dann wieder das Zeug haben, das Gegenteil zu erreichen. Also einfach ausgerückt. Hier, was hier gerade passiert ist, Flucht und Migration wird gleichgesetzt mit Gewalt und Unsicherheit. Und solange das passiert, wird garantiert nichts Angemessenes unternommen werden gegen Gewalt und Unsicherheit, weil Radikalisierung, egal welche Radikalisierung, also Islamismus, Katholizismus, Rechtsradikalismus, alle Radikalisierung, die verhinderst du nicht dadurch, dass du alle Menschen verfolgst, die sich irgendwann eventuell mal radikalisieren könnten.
Ja.
Weil dann bist du nämlich irgendwann an einem Punkt, wo du sämtliche Menschen verfolgen musst, um denselben Menschen Sicherheit versprechen zu können. Was am besten übrigens im Polizeistaat auch geht. Und alles, was die Bundesregierung da beschlossen hat, das kann man alles so machen. Ja? Kann man wirklich machen. Mag vielleicht was verfassungswidrig sein, aber kann man machen. Das kann vielleicht sogar nützlich sein. Darüber kann man geteilter Meinung sein. Da muss man sogar geteilter Meinung drüber sein, weil wir hier in der Demokratie leben. Das müssen wir diskutieren, da müssen wir Dinge beschließen, irgendwann irgendwas, aber Himmel, Arsch und Zwirn, verkauft mir das doch gefälligst nicht als eine Verbesserung meiner Sicherheit. Das ist das nicht.
Ja.
Ne? Wenn die meine Sicherheit erhöhen wollen, dann sollen sie wirklich hart gegen Extremismus vorgehen.
Ja.
Gegen Islamismus, Rechtsextremismus, gegen all die gegen Faschismen, die hier so unterwegs sind.
Genau.
Und vor allen Dingen, und das finde ich das Wichtigste, auf der anderen Seite gleichzeitig Radikalisierungsprävention betreiben.
Ja.
Ne? Was eher eine sozialstaatliche Aufgabe sein dürfte. Also, und das beides. Also Radikalisierungsprävention und Repression gegen bestehende Radikale. Das kostet beides viel Geld. Das trifft dann zum Teil auch diejenigen, die sich nicht für radikal oder entsprechend gefährdet halten. Ne? Siehst du an diesen unsäglichen Diskussionen über Demokratieförderprojekte,
ja,
wo dann die CDU sagt so, ja, aber nein, aber ja, aber nein. Ne? Außerdem ist es nicht nur teurer, sondern es ist halt wesentlich mühsamer. Es ist viel, viel Arbeit. Die Ergebnisse kommen erst viel, viel später. als wenn du so kurzatmige Hau-drauf-Politik betreibst, die am Ende bloß eins bringt, und zwar allen Migras im Land das Leben schwerer machen.
Absolut, vor allem, was du noch nicht erwähnt hast, ist diese anderslose Personenkontrolle, die ja auch mit drin steht. Da habe ich sofort gedacht, ja geil, das ist einfach wieder Racial Profiling, die Tür zu öffnen. Weil da hatte die Ampel vor etwas über einem Jahr ja mal versucht, ein bisschen was zu machen. Ne? Da gab es dann so eine Quittung, wenn du Personenkontrolle gemacht bekommen hast. Und dann konntest du eine Quittung dafür verlangen, damit du auch hinterher vor Gericht gehen konntest, wenn du das Gefühl hattest, das war jetzt gerade Racial Profiling. Und jetzt ist es halt.
Ich auch noch sagen, aber ich habe schon, ich glaube, ich habe 20 so viel, Minuten Monolog gemacht.
Und was du gesagt hast, genau, es geht halt nur gegen eine Gruppe letztendlich, die jetzt halt tatsächlich unter Generalverdacht steht. Ja, wie die Rechten es gerne hätten.
Ja.
Und wie jetzt alle mitmachen.
Ja.
Und das macht mir wirklich auch Sorgen. Und
das endet nicht. Nee. Das Problem, das ist eine schiefe Ebene. Das, wenn du die einmal betreten hast, rutschst du immer weiter ab.
Und was auch so absurd ist und abstrus ist, das hat ja Düsen auch in der Sendung gesagt, sie kümmert sich darum, dass Jesidinnen nicht in ein Genozidgebiet zurück abgeschoben werden, in den Irak. Mhm. Und gleichzeitig sind halt andere Islamisten weiterhin unbehelligt hier im Land. Und diese Schieflage wird überhaupt nicht adressiert. Ne? Also es wird halt kein Unterschied gemacht. In diesem ganzen Gesetzesdings und in diesen ganzen Debatten wird eben dieser Unterschied überhaupt nicht gemacht.
Ja. Das ist, wenn sie diesen Unterschied machen würden, dann müssten wir den ganzen Tag über das reden, was man so Vollzugsdefizit nennt.
Ja, genau.
Sie kriegen es nicht hin. Das ist das Problem. Das Problem ist nicht, dass wir viele Flüchtlinge haben. Das Problem ist, dass wir es nicht hinkriegen, mit denen umzugehen. Diese Woche gab es eine Pressekonferenz in der Bundespressekonferenz. Wie heißt denn das eigentlich, wenn in der Bundespressekonferenz eine Pressekonferenz stattfindet?
Ja.
Ja, egal. Merz saß in der Bundespressekonferenz. Thilo Jung stellt eine Frage. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was er gefragt hat. Auch irgendwie was von unmenschlich oder so. Und Friedrich Merz sagt, im Grunde sagt er, also sagt er, gucken Sie mal ins Ruhrgebiet. Da sind Schulen, da ist der Anteil an nicht deutschsprachigen Kindern bei so und so viel Prozent. Das zieht alle runter und bis 30% ist es gut, aber darüber ist es dann nicht mehr gut. Jada, jada, jada. Wir müssen unbedingt die Migration in den Griff kriegen. Hm. Im Grunde hat der Merz gesagt, die Schulen sind scheiße und die Flüchtlinge, die sollen das mal ausbaden. Das Problem, wenn die Schulen es nicht schaffen, Flüchtlingskinder zu beschulen. Das sind nicht die Flüchtlingskinder das Problem. Das Problem sind die Schulen bzw. die Bildungspolitik der Länder dann am Ende. Und das machen wir ständig. Wir reden ständig am Problem vorbei. Mhm. Das ist genauso wie in der Pandemie. Die Schulen müssen offen bleiben, damit arme Kinder ein Mittagessen kriegen. Ja. Das ist genau sowas. Das macht mich auf Dauer, macht mich das völlig irre. Weil du bindest damit natürlich auch ungeheure Kapazitäten, auch in den Gehirnen der Menschen, die bereit sind, mitzudiskutieren.
Mm. Ne? Ja, du musst dann immer erstmal wieder das rückgängig machen, was die an Mist inhaliert haben. Flatte Zone with Shit wieder, ja.
Ja, genau. Das ist noch nicht mal Flatte Zone with Shit. Das ist ja noch nicht mal eine Kommunikationsstrategie, sondern das ist im Grunde ist das ein Pflücken der niedrig hängenden Früchte. Du kannst als Politiker, kannst du damit Stimmen kriegen, wenn du sagst, ich unternehme was gegen die Migration, weil unsere Schulen sind voller Flüchtlingskinder und die ziehen die eingeborenen Kinder hier mit runter. Damit kannst du Stimmen gewinnen. Womit du keine Stimmen gewinnen kannst oder nur schwieriger Stimmen gewinnen kannst, ist, wenn du sagst, ja, wir haben so viele Flüchtlingskinder in den Klassen, dass wir die nicht mehr ordentlich beschult kriegen, darum müssen wir die Klassengrößen halbieren, darum müssen wir doppelt so viele Lehrer und Lehrerinnen einstellen und darum müssen wir jetzt mal die Steuern erhöhen.
Yep.
Das ist noch nicht, ich werfe denen da gar keine Propaganda vor, sondern die machen es sich nur leicht, weil wir es ihnen leicht machen.
Das ist der Punkt, der mich immer am meisten ärgert. Ich denke mir immer so, ja, man kann natürlich auf seinen Politikern rumhacken, am Ende haben wir sie ja aber gewählt.
Ja.
So. Und das liegt daran, dass wir zu wenig hinterfragen und auch die Presse da oft ihre Arbeit nicht macht.
Ja, und auch uns auf Diskussionen einlassen, auf die wir uns gar nicht einlassen sollten. In dem Moment, wo jemand kommt und sagt, ja, guck mal, die ganzen Schulklassenflüchtlinge können gar nicht ordentlich beschult werden. Einfach nur sagen, ich diskutiere das nicht, weil das ist nicht das Problem. Wir können gerne über das eigentliche Problem diskutieren, aber darüber diskutiere ich gar nicht. Stattdessen diskutieren wir es halt trotzdem immer und immer wieder. Mhm. Da hat sich so eine, Es gibt so eine rechtsextreme Strategie, die Diskurshoheit zu erlangen. Man kann das absichtlich machen mit den Flüchtlingskindern in den Schulen. Aber ich fürchte, dass sich das einfach so ergeben hat. Weil natürlich das, was die Politik, was die Medien ventilieren, spiegelt ja auch auf uns zurück. Wir ventilieren es ja dann auch wieder zurück und hin und her und hin und her. Und irgendwo würde ich mir wünschen, dass es einen Hebel gibt, den man ansetzen kann, um das alles mal aufzubrechen, um zu sagen, was ist denn wirklich das Problem? Und das Positionspapier der Grünen hat das Zeug dazu. Nicht an allen Stellen,
Ja.
Waffenrecht.
Ja, mei, es muss, aber das ist ja eh auch, ne? Man darf sich, das finde ich, das nervt mich auch. Dieses, ja, mir gefällt nicht alles daran, dann ist es scheiße.
Ja, man muss auch immer sehen, warum schreiben die das mit dem Waffenrecht ein? Vielleicht sind sie selber ein bisschen, also geschrieben hat das von Notz und Mihalic. Mihalic ist eine ehemalige Polizistin.
Ja.
So. Also haben das zwei Leute geschrieben, die einen ganz bestimmten Blick auf die Gesellschaft haben. So, das ist der eine Grund, warum die das da reingeschrieben haben könnten. Der andere Grund ist, um diejenigen Leute mitzunehmen, die sich von einer Verschärfung des Waffenrechts was versprechen. Das ist
Die
ja
das auch
auch
erwarten, dass sowas da drin
genau,
steht,
ja.
weil die sonst hinkommen und sagen, warum steht das da nicht drin? Ja. Ich finde, letztendlich gilt, das hatte ich eigentlich zu einem ganz anderen Punkt mitbringen wollen, aber was Julia Leser bei uns im Thüringen-Podcast in der ersten Folge gesagt hat, die ist Ethnologin und hatte ich, glaube ich, schon mal mitgebracht, die ist durch Thüringen und andere Bundesländer gereist und hat da so teilnehmende Beobachtungen bei AfD-Veranstaltungen gemacht. Und die hat was zu diesem ganzen Thema Diskursverschiebung, also was ich einfach diese Woche wieder ein Paradebeispiel für Diskursverschiebung, diese ganze Debatte fand, hat die was ganz Schlaues gesagt.
Wir können in der Forschung auch beobachten, dass sich rassistische, aber auch viele andere gruppenbezogene menschenfeindliche Einstellungen zunehmend weiter verbreiten. Und in der Forschung spricht man viel von Normalisierung oder von Mainstreaming, von rassistischem Denken, von rechtem Denken. Und wir sehen diese Verschiebung eben besonders klar und deutlich im Bereich des Diskurses über Migration. Also wie wir über Migration reden und wie über Migration geredet wird, nämlich als Problem. Also Migration ist ein Problem und dieser Frame ist mittlerweile überall hoheitlich zu finden.
Ich greife mal den Staffelstab auf und wir bleiben bei Friedrich Merz, der nämlich auch gefordert hat, wir sollten es mehr machen wie Dänemark oder Schweden und zwar
Ja.
mehr abschieben, härter und schneller, so wie Dänemark. Die Taz hat dazu ein sehr schönes Q&A, wie es heutzutage so schön heißt, veröffentlicht, also Fragen und Antworten zum Thema, was macht denn Dänemark eigentlich? Und ich habe mir so ein bisschen zusammengefasst, was die denn eigentlich machen. Also, für Ausreisepflichtige und Geduldete gibt es, ich hatte es vorhin schon gesagt, die Ausreisezentren. Also das sind sozusagen Gefängnisse, da werden die Leute hingepackt. Und zu diesen äußert sich das Anti-Folter-Komitee des Europarats. Und ich finde, das sollte schon hellhörig machen. Das Anti-Folter-Komitee sagt dazu, die Zustände etwa im Ausreisezentrum Ellebeck seien nicht für Menschen geeignet. Selbst in Russland finde man bessere Bedingungen.
Ist
Dann.
das, entschuldige, ist das wirklich so oder sagen die das nur, um einen möglichst dicken Hammer rauszuholen?
Nee, das gehört zum Europarat. Das ist jetzt nicht die Taz, die das sagt, sondern das sagt das Anti-Folter-Komitee des Europarats. Und das ist auch, es gibt mehrere Berichte jetzt, also es war jetzt nicht nur die Taz, ich glaube, die Tagesschau hatte auch was dazu gemacht. Die Dänen sind extrem grausam und gucken dann aber auch weg, so was Geflüchtete zum Beispiel angeht. Sie haben den Familiennachzug für Geflüchtete erst nach 3 Jahren erlaubt, was dann der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte für rechtswidrig erklärt hat. Dann hat Dänemark 2016 wieder permanente Grenzkontrollen zu Deutschland durchgeführt, was eigentlich gegen EU-Recht verstößt. Dann hatten sie auch ein Ruanda-Projekt, so ein bisschen wie die britische Regierung. Sie wollten eigentlich Leute erstmal nach Ruanda bringen, damit die das Problem lösen. Aber ähnlich wie die britische Regierung haben sie es nicht auf die Reihe gebracht und das liegt gerade auf Eis.
Warum eigentlich immer Ruanda? Was ist denn in Ruanda Besonderes?
Wahrscheinlich sind das die einzigen, mit denen du reden kannst,
Okay, ganz
die zu sowas bereit sind. Dann hat Dänemark schon lange, lange angedroht, so, wir werden jetzt auch nach Syrien abschieben. Passiert ist es noch gar nicht. Dann fand ich noch ganz gut, dass sie klar gemacht haben, dass Dänemark eine einzige Landgrenze zu kontrollieren hat. die sie auch kontrolliert, nämlich die zu uns, also zu Deutschland. Wir mit unseren Landgrenzen zu Dänemark natürlich, aber dann auch Polen, Tschechien, Österreich, Schweiz, Frankreich, Belgien, Luxemburg und Niederlande haben es dann natürlich ein bisschen schwerer.
Das ist auch, was Mihaly schon von Not sagen. Das ist, kannst du halt vergessen. So viel Personal hast du überhaupt nicht. Und wenn du es da hinstellst, dann hast du eben überhaupt kein anderes Personal mehr.
Ja. Und dann finde ich folgende Zahl eigentlich die wichtigste in der ganzen Debatte, nämlich, dass sich in Dänemark die Zahl der Asylanträge seit 2022 verdreifacht hat, während wir in Deutschland nur einen Anstieg um 46% hatten. Also sie haben viel, viel krassere, strengere Regeln und trotzdem gibt es halt ein Recht auf Asyl. So.
Diese Regeln, die ich da höre, also insbesondere dieses Abschiebegefängnis, ja. Das scheint ja den Zweck zu haben, dass sich rumspricht, mal lieber nicht nach Dänemark zu kommen, sonst landest du da in was weiß ich, was ist das, Abschreckung. Ja. Jetzt kann es natürlich sein, dass entweder funktioniert das nicht oder es hat noch nicht funktioniert, weil es diese Zustände noch nicht lange genug gibt, so dass sich das noch nicht in den Ausreiseländern rumgesprochen hat.
Also es gibt es jetzt seit 5 Jahren, also diese harte Migrationspolitik ist seit 2019 und was auch oft zitiert wird, ist, dass seit 2019 die Rechtsaußenpartei Dänische Volkspartei keine Rolle mehr spielt. Das wird dann so argumentiert, ja, weil eben die Sozialdemokraten diese harte Migrationspolitik gefahren haben. Tatsächlich zeigen, jetzt komme ich wieder mit Studien, aber es gibt eben Studien, die dänische Bevölkerung befragt haben, warum habt ihr denn die Sozialdemokraten gewählt? Und die 2 wichtigsten Maßnahmen, weswegen die gewählt wurden, waren eine gerechte Wirtschafts- und Sozialpolitik, weil es sind halt Sozialdemokraten, dafür hat man die halt gewählt, und eine beherzte Klima- und Umweltpolitik, weil da hatten die Rechten halt überhaupt gar nichts zu bieten. So, das sind die beiden Hauptgründe, warum die Sozialdemokraten gewählt wurden. Und nach der Wahl 22 ist dann der Migrationskurs der Regierung gleich geblieben, aber sie sind in der Sozial- und Wirtschaftspolitik eher ins Neoliberale gerückt und seitdem verlieren sie auch deutlich an Zustimmung. Was man also auch aus Dänemark mitnehmen könnte, wenn man jetzt mal auf die Sozialdemokraten guckt zum Beispiel, die ja extrem schlecht dastehen gerade und ich glaube, die am meisten Panik vor diesen Wahlen am Wochenende haben.
Zu Recht.
Könnte man ja auch sagen, ja, lernt doch mal aus Dänemark. Was hilft der Sozialdemokratie dabei, gewählt zu werden? Eine gerechte Wirtschafts- und Sozialpolitik vielleicht.
So. Ich habe immer wieder so dieses Gefühl, wir lernen halt sehr gerne vom Ausland oder wir nehmen das Ausland gerne als Argument, um Dinge durchzusetzen, die wir zwar gerne hätten, von denen wir aber überhaupt nicht wissen, ob es richtig funktioniert.
Ja,
aber die machen das ja auch so. Ja, aber funktioniert das denn?
Ja, dass es nicht funktioniert habe ich ja auch gerade gesagt.
Genau. Funktioniert das denn unter unseren Rahmenbedingungen?
Ja, auch das, ne?
Ich meine, man muss immer mal sehen, Deutschland ist schließlich eine Insel.
Ja. Das fand ich nochmal ganz witzig. Verlinke ich natürlich auch in den Shownotes.
So, kommen wir zum Krebs. Es gibt bösartige Tumore im Mundrachenraum, an Geschlechtsorganen und im Gebärmutterhals. Hence Gebärmutterhalskrebs. Ausgelöst wird das Ganze durch Viren, humane Papillomviren. Die werden beim Sex übertragen und dagegen kann man impfen. Ich erzähle dir nichts Neues, ich weiß. Beziehungsweise kann man gegen das Virus impfen, das diesen Krebs auslöst, also nicht gegen den Krebs. Die Impfung ist leicht zugänglich, weil unsere Freundin, die ständige Impfkommission am Robert-Koch-Institut, die empfiehlt diese Impfung für Mädchen und Jungen zwischen 9 und 14 Jahren und die wird von den Krankenkassen bezahlt. Ich vermute da einen Zusammenhang. Neuerdings gehen aber die Impfraten zurück. Die letzten Daten sind von 2022 und die sagen, nicht mal 2/3 der Mädchen und gerade mal 1/4 der Jungs sind vollständig gegen HPV geimpft. So, und jetzt würde man ja eigentlich nach spätestens den Pestjahren erwarten, dass gerade in Ostdeutschland die Impfquoten niedrig sind. Stimmt aber nicht, der Osten führt. Die höchsten HPV-Impfquoten sind in Ostdeutschland.
Siehste.
Die niedrigsten HPV-Impfquoten sind da, wo man es dann als zweites erwarten.
Baden-Württemberg und Bayern.
Richtig. Und Bremen, was ich irgendwie ein bisschen, ich weiß auch nicht, was das soll. Bayern, Baden-Württemberg und Bremen. Hätte ich bei Bayern, Baden-Württemberg, hätte ich es halt auch erwartet, wäre all der Esoteriker im Winter.
Ja.
Wäuscht. Das sehe ich jetzt irgendwie nicht. Ich wollte nur noch mal, also falls ihr Kinder in diesem Alter habt und noch nicht HPV geimpft habt, oder die noch nicht habt HPV impfen lassen, holt das mal nach, macht das mal bitte. Das kann sehr viel Leid in späteren Jahren verhindern helfen. Und idealerweise kommt diese Impfung vor dem ersten Geschlechtsverkehr.
Ich würde noch mal ganz kurz nach China schauen. Da gab es diese Woche interessante Berichte und Entwicklungen aus dem südchinesischen Meer. Also wir erinnern uns ja vielleicht, dass China da Ansprüche erhebt. Es gibt diese sogenannte 10-Punkte- oder 10-Striche-Linie im südchinesischen Meer, wo China sagt so, hey, das gehört uns, das beanspruchen wir einfach. Darüber gibt es einen großen Konflikt. Deswegen wurde ja auch dieser, erinnerst du dich vielleicht letztes Jahr, die Debatte der Barbie-Film in manchen Ländern in Asien nicht gezeigt, weil
Ja.
nämlich auf der Karte im Barbie-Film war diese 10-Striche-Linie zu sehen.
Ach Gott.
Und das ist ein großer Streitpunkt. China sagt halt, ja, wir haben jetzt hier ein neues, großes chinesisches Selbstbewusstsein und außerdem die militärische Macht. Also schaffen wir da jetzt mal Tatsachen. Die 10-Striche-Linie führt durch die Wirtschaftszone unter anderem der Philippinen. Das heißt, also es ist ja eigentlich immer im Seerecht, UN-Seerecht, regelt eigentlich, dass eine bestimmte, naja, Entfernung von den Küsten eines Landes gehört zu der Wirtschaftszone dieses Landes und alles, was darüber hinausgeht, ist quasi hohe See, also gehört der gesamten Menschheit. Ja?
Es sei denn, es steht auf einem bestimmten Kontinentalsockel, dann finden die Türken, dass das trotzdem zur Türkei gehört.
Das ist eine etwas ähnliche Ambition, die man da sehen kann. Jedenfalls greift jetzt China mit seinem Militär im südchinesischen Meer philippinische Fischer an. Und diese philippinischen Fischer sehen sich jetzt tatsächlich in ihrer Existenz bedroht, weil sie bestimmte Regionen oder bestimmte Riffe oder bestimmte Regionen im südchinesischen Meer, wo sie früher gefischt haben und das eben ein Teil ihrer Existenz auch einfach ist, gar nicht mehr hin können, weil dort das chinesische Militär massive Präsenz zeigt. Und die Fischersboote sind ja so kleine Boote, die haben ja natürlich gar keine Chance, sich da irgendwie zu wehren. Und es gibt dort übrigens nicht nur Fisch, das ist dann so ein bisschen erinnert an die Ukraine und Russland, sondern auch viele Rohstoffe, zum Beispiel Erdgas und Öl. Und deswegen regelt die chinesische Küstenwache da nach und nach alles ab. Und ich fand ganz interessant, es gab bei ZDF heute live eine Live-Schalte sozusagen nach China und zu so einer Frau, die ist mit so einem philippinischen Fischerboot mal mitgefahren. Und die hat erzählt, dass irgendwann ein riesiges schwarzes Boot oder Schiff eher gesagt, besser gesagt, Schiff der Chinesen angefahren kam. Das war aber nicht chinesisches Militär und auch nicht die Küstenwache, sondern das waren chinesische Seemilizen. Und das hat mich ein bisschen erinnert an diese pro-russischen Separatisten, die plötzlich überall aufgetaucht sind in der
Die
Ukraine.
kleinen grünen Männchen, meinst du?
Ja, also es ist nicht das, es ist nicht unser Militär. Nein, nein, da steht
Nein,
überhaupt
das
nicht
ist
ein.
eine. Wie hat Putin ihn damals bezeichnet? Das sind lokale Unabhängigkeits.
Ja. Und so gibt es jetzt eben chinesische Seemilizen, die da auch für Tatsachen sorgen und die philippinischen Fischer vertreiben. Ja, und eine Reaktion darauf ist, und wir hatten das Wort heute schon in der Sendung, eine Zeitenwende in Japan.
Zeitenwende.
In Japan. Japan, das eigentlich sich in den letzten Jahren ein bisschen auch in der Gesellschaft so den Pazifismus hingegeben hatte, mehr oder weniger, und gesagt hat, so Krieg.
Pazifismus und der
Ja,
Überalterung,
genau.
nicht mehr genug junge Leute, um die an die Front zu schicken.
Genau, die haben jetzt eine Zeitenwende und die rüsten jetzt militärisch im Meer auf. Also sie rüsten vor allem ihre Marine auf und planen eine Marine, die so stark ist wie die US-Marine, damit sie sich auch gegen
What?
diese, nein, nicht ganz so stark, aber sie schwingen große Reden, was ein bisschen so klingt und sie nehmen sich die auch
Das
zum Vorbild.
klang jetzt
Aber
so, als würde ganz Japan jetzt auf Schiffen leben, die
ja.
kampffähig sind.
Genau, und sich gegen China verteidigen können. Also da, ich wollte nur kurz mal das Augenmerk dahin gelenkt haben, weil es hatte ich irgendwie überhaupt nicht auf dem Schirm und das ist mir zufällig diese Woche unter die Augen gekommen, dass da ganz schön was los ist, während wir hier mit unseren eigenen Problemen beschäftigt sind, natürlich mal wieder.
Ja, das ist ja auch das Problem, dass die USA auf der anderen Seite des Pazifik haben, warum die sich nicht mehr so intensiv um die andere Seite des Atlantiks kümmern können. Das übersieht man immer ganz gerne, dass die USA dummerweise, wenn es zwei Länder wären, also eins rechts, eins links, dann könnten die einen, wie heißt es hier, NATO machen und die anderen irgendwie, keine Ahnung, gibt es da überhaupt sowas wie die? Na egal. Kommen wir zu den schönen Dingen des Lebens. Das Land Brandenburg hat im Januar schon, bin ich aber gerade erst drüber gestolpert, ein Gesetz beschlossen. Das heißt, warte, Achtung, Photovoltaik-Freiflächenanlagenabgabengesetz. kurz gesagt, der Solar-Euro. Da steht drin, wer eine neue Solaranlage im Land errichtet, muss ab 2025 den betroffenen Kommunen, also wo die Anlage steht, pro Megawatt installierter Leistung jährlich 2000 Euro abgeben.
Mhm.
Zitat, befindet sich die zahlungspflichtige Photovoltaik-Freiflächenanlage innerhalb der anspruchsberechtigten Gemeinde auf der Gemarkung eines Ortsteils, so soll dessen Ortsteilbudget angemessen erhöht werden. Ja, du hast eine Gemeinde, die besteht aus mehreren Ortsteilen. Aus dem Gemeindebudget kriegt jeder Ortsteil dann irgendwie ein paar Mark 50, um den Dorfanger mit Goldfischen zu füllen oder irgendwie sowas. Das Geld soll dann verwendet werden unter anderem zur Aufwertung von Ortsbild und ortsgebundener Infrastruktur, zur Förderung kommunaler Veranstaltungen, sozialer Aktivitäten oder Einrichtungen, die der Kultur, Bildung oder Freizeit dienen und noch ein paar mehr so Sachen, Wirtschaft, tralala. Und vor allen Dingen, die Maßnahmen sind bevorzugt in räumlicher Nähe der Anlagen umzusetzen. Und gestolpert bin ich darüber auf Mastodon bei einem User namens Uckermark MacGyver, der vermutlich in der Uckermark lebt. Und der rechnet vor, dass in seinem Ortsteil das Budget bei einer 70-30-Aufteilung, also 30% an den Ortsteil, könnte das Budget in seinem Ortsteil um 1800% steigen. Und die haben im Moment irgendwie ein paar tausend Euro und dann hätten sie ein paar zigtausend Euro. Und der schreibt halt auch, und das finde ich wichtig, und darum habe ich das mal mitgebracht, für den Fall, dass aus der Hörerschaft irgendwer politisch aktiv ist in so Ortsbeiräten. Leider wissen die wenigsten Ortsbeiräte von diesem Gesetz und lassen sich mit den üblichen Phrasen von ihren Städten abspeisen. Dabei ist das eine der wirksamsten Anti-AfD-Maßnahmen, die ich mir vorstellen kann im ländlichen Raum.
Mhm.
Und das scheint auch tatsächlich zu sein, denn in Thüringen gibt es neuerdings auch ein ähnliches Gesetz, das ist das sogenannte Windenergiebeteiligungsgesetz.
Mhm.
Da sollen dann Städte und Gemeinden im Umkreis von 2,5 Kilometern um ein Windrad drumherum je erzeugter Kilowattstunde Strom 0,2 Cent abbekommen, was pro Windrad pro Jahr mehrere 10.000 Euro macht.
Cool.
So. Interessant, wer war dagegen? Die Opposition, und zwar CDU, FDP, AfD, also zweimal genau diejenigen Parteien, die so eine Regelung normalerweise gerne als Anreize verkaufen. Ne? Und außerdem die Nazis, weil siehe, was Uckermark MacGyver geschrieben hat. Und das Argument der Opposition war, na, durch dieses Gesetz sollen die Menschen ja mit Geld gekauft werden, damit sie ihren Widerstand gegen Windkraft aufgeben.
Ja.
Also genau das, was Anreize machen sollen. Schon ganz schön.
Und selbst ja, also wenn.
Ja. Ortsbeiräte, vor allen Dingen in Brandenburg, nehmt eurer Kommune mal Geld ab, wenn da ein neuer Solarpark gebaut werden soll.
Cool. Finde ich wirklich cool. Ziemlich cool.
Ja, das ist ja auch sinnvoll. Also ich fände es ja sogar noch sinnvoller, wenn das Geld in die Taschen der Bürgerinnen und Bürger gehen würde. Wenn wir sagen, die müssen 2000 Euro abgeben, davon kriegt die Kommune 1000 und die anderen 1000 werden pro Kopf unter die Einwohner verteilt.
Aber vielleicht haben da die Einwohner weniger davon, als wenn irgendeine schöne Infrastruktur hingestellt wird. Mal wieder ein echter gemeinsamer Spielplatz oder sowas zum Beispiel.
Ja, aber die Allmende ist ja eher unbeliebt. Also,
ist sie das?
Naja, guck doch mal, wie die Dorfkneipen aussehen und sowas. Ne?
Ich habe gerade auch gedacht, so hier mit meinen Eltern drüber gesprochen, hier gab es früher, ich bin gerade in Sachsen-Anhalt auf dem Dorf.
Mhm.
Und hier gab es früher so eine Kneipe mit einem riesigen Tanzsaal und allem drum und dran. Und das war so ein Treffpunktort, der wirklich sehr viel genutzt wurde übers Jahr. Und inzwischen ist er komplett am Verrotten. Also selbst wenn du das Ding für einen Euro kaufen würdest, hätte wahrscheinlich das ganze Dorf zusammen nicht genug Geld, um das irgendwie wieder auf die Vorderbeine zu bringen. Und sowas wäre doch total die gute Gelegenheit.
Ja, aber dann, das ist eben nicht, weil du würdest dann so ein Ding kaufen. Also ich habe sowas ja schon mal besichtigt in Altenburg in Bayern. Da hat eine Dorfgemeinschaft gesagt, das kann nicht sein, dass wir kein Wirtshaus mehr haben. Hat eine Genossenschaft gegründet. Die Genossenschaft hat das Wirtshaus gekauft, saniert, eingerichtet und einen Wirt angestellt.
Mhm.
Das ist jetzt nicht so, dass alle ständig dahin rennen deswegen. Also die gehen ja aus gutem Grund nicht dahin. Die wollen halt nicht mehr in eine Kneipe gehen abends. Diese
Okay.
Zeiten sind vorbei. Und wenn du dann aber hingehst und sagst, ja, okay, ne, also die Kommune kriegt jetzt 1000 Euro, davon machen wir einen Spielplatz und Goldfische in den Dorfanger. Und außerdem bekommt jeder von euch jeden Monat einen Zehner extra oder irgendwie sowas. Dann spüren die Leute das wieder so unmittelbar. Ne? Ach, guck mal, hier kommt ja tatsächlich was bei uns an.
Aber ich habe noch eine viel bessere Idee. Man lässt die Leute einfach selbst entscheiden, was mit dem Geld gemacht wird. Vielleicht will die eine Kommune dies und die andere das. Hauptsache, es gibt das Geld.
Ja, stimmt. Aber das gibt das Gesetz nicht her, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ach, Scheiße. Na gut. Schauen wir mal, wir müssen noch ein bisschen hier was erledigen. Und zwar
Echt?
mit Chamjaff nach Südkorea schauen. Denn dort hat ein Gericht ein Urteil zu einer sogenannten Klimaklage gefällt. Gibt es ja immer häufiger, ne? Dass zum Beispiel Regierungen verklagt werden, dass sie zu wenig fürs Klima tun. Und was das Gericht genau entschieden hat und welche Folgen das Urteil dann wiederum für die Politik haben könnte, das erzählt uns jetzt die Scham.
Ja, also das südkoreanische Verfassungsgericht hat die UmweltschützerInnen in dem Land unglaublich happy gemacht gestern. Die hatten der Regierung nämlich vorgeworfen, zu wenig für den Klimaschutz zu tun. Die jüngste Anklägerin war vor ein paar Monaten tatsächlich noch ein Embryo. Und das Urteil des Verfassungsgerichtes lautet wie folgt. Nämlich die Klimaziele des Landes, die sind verfassungswidrig. Ganz konkret bedeutet das, dass das Gericht entschieden hat, dass weil es eben keine Regierungsziele gibt, die von 2031 bis 2050 erklären, wie sie Treibhausgasemissionen reduzieren wollen, weil eben genau diese Regierungsziele fehlen, dass gegen die Verfassung verstoße. Eine Aktivistin aus dem Fall, es sind mehr als 200 Aktivistinnen, die sich eben in diesem Fall angeschlossen hatten, die meinte, es wurde entschieden, dass unser Recht auf ein Leben, in dem wir vor der Klimakrise geschützt sind, garantiert sein muss. Das ist tatsächlich der erste Fall in Südkorea, in dem es um den Klimaschutz geht. Es ist auch der erste Fall in Asien, soweit ich weiß, wo eben so eine ähnliche Klage stattgefunden hat. Wie gesagt, die jüngste Anklägerin war vor ein paar, war vor kurzer Zeit eigentlich noch ein Embryo. Jetzt ist es ein Kleinkind. Die ganze Sache, also diesen ganzen Fall, die hatten, wie gesagt, Kinder und Jugendliche eher angestrengt, also hauptsächlich Kinder und Jugendliche. Und der Hauptkläger war dann das Embryo, eben natürlich auch aus symbolischen Zwecken, eben für diese Generationengerechtigkeit, für die zukünftigen Generationen. Und die hatten eben gesagt, hatten argumentiert, dass die Klimaziele in Südkorea eigentlich unzureichend sind und dass die Nichteinhaltung der bestehenden Klimaziele auch gegen die in der Verfassung verankerten Menschenrechte verstößt. Die Reaktion von der Regierung, die war ziemlich gefasst, würde ich sagen, in einer Erklärung. Also die haben jetzt bisher noch kein richtiges, also nicht so viel dazu gesagt, aber in einer Erklärung des Umweltministeriums, da hieß es, dass die Gerichtsentscheidung damit auf jeden Fall respektiert werde und dass das Ministerium nun plane, Maßnahmen, darauf basierend jetzt gewissenhaft umzusetzen. Zur Erinnerung, vor 3 Jahren circa hatte sich das Land dazu verpflichtet, seine Emissionen bis 2030 zu reduzieren, nämlich um 290 Millionen Tonnen und bis 2050 CO2-neutral zu sein. Jetzt sind auch schon 3 Jahre vergangen und man hat so ein bisschen Zeit gehabt, um zu gucken, ob sie das erreicht haben oder nicht. Nun ja. Zur Einhaltung dieses Zieles, was sie sich da gesetzt hatten vor 3 Jahren, hätten sie eigentlich pro Jahr um 5,4% senken müssen, also den Ausstoß ab letztem Jahr. Und das ist nicht geschehen. Und die Aktivistinnen fordern eben eine Erweiterung und eine Verschärfung der Ziele. Ich glaube, das Thema Generationengerechtigkeit kommt damit wieder auf die Agenda. Sehr, sehr stark, sehr laut. Es ist natürlich nie gewichen, aber jetzt ist es natürlich wieder hier mit diesem Urteil ist auf jeden Fall etwas ganz Großes gemacht worden. Nun müsste jetzt Südkorea tatsächlich seine Klimaziele überarbeiten und diesmal unter Berücksichtigung der Rechte von zukünftigen Generationen. Das sagt auch eine der Anwälte der Klägerinnen. Und sie sagt auch, das Urteil habe damit bestätigt, dass der Klimawandel unsere Grundrechte betrifft und dass jeder das Recht hat, sich vor ihm zu schützen, vor dem Klimawandel also. Der Fall tatsächlich könnte in Südasien einen Präzedenzfall für andere Länder darstellen. Ich weiß, es gibt noch einen in Taiwan, es gibt noch verschiedene andere, die gerade gleichzeitig laufen. Genau, es ist also nicht das einzige Land, Südkorea ist bei weitem nicht das einzige Land natürlich, das sich jetzt mit diesem Argument an die eigene Regierung wendet. Klimaprozesse tauchen zurzeit eh überall auf der Welt auf, aber eben mit diesem Urteil ist sozusagen schon ein ganz großer erster Erfolg eingetreten. Ich weiß nicht, wer sich daran erinnert, es gab auch im April tatsächlich auch bei uns hier in der Region ja einen Erfolg zu verzeichnen, nämlich eine Gruppe von ein paar Schweizerinnen, die hatten einen Klimaprozess gewonnen vor dem EU-Gerichtshof, und letztes Jahr hatte eine Gruppe von jungen Menschen in den USA in Montana einen Umweltprozess auch gewonnen gegen Beamte. Es gibt natürlich auch Prozesse, die eben nicht glücken. Ja, es gab beispielsweise auch vor ein paar Monaten zwei, die tatsächlich auch abgewiesen worden sind vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Ich glaube, von portugiesischen Jugendlichen gegen die 32 EU-Regierungen und gegen einen ehemaligen französischen Bürgermeister. Also das gibt es natürlich auch. Aber es gibt auch eben gute Nachrichten wie diese hier. Auch hierzulande wissen wir ja um die deutsche Umwelthilfe eben natürlich auch Bescheid, die ja eben erneut gegen das Bundesverfassungsgericht zieht oder vor das Gericht zieht. Die werfen der Bundesregierung ja auch anhaltenden Rechtsbruch vor, und die Verfassungsbeschwerde, ich nehme mal an, viele hier verfolgen diese Nachricht auch genauso. Soweit so gut, das ist jetzt erstmal der Stand. Es war nun mal endlich mal eine gute Nachricht, oder? Brauchen wir.
Es ist irgendwie, überall ist es dasselbe.
Ja.
Und am Ende sind die Chinesen als Erste fertig.
Ja.
Würde mich jedenfalls nicht wundern. Es gab die Woche, war es glaube ich auch, noch einen ganz interessanten Artikel bei Bloomberg. Der passt da ganz gut hinten ran. Und zwar The Secret Behind Germany's Record Renewables Build-Out. Mhm. Also das Geheimnis hinter dem Rekordausbau der Erneuerbaren in Deutschland. Bloomberg schreibt, während die meisten Länder Schwierigkeiten haben, saubere Energie schnell genug zu installieren, hat Deutschland das größte Problem der Branche in Angriff genommen, die schleppenden Genehmigungen, und vor ein paar Jahren einfach mal ja die Genehmigungsverfahren beschleunigt. Und seit 2022 steigt das halt wirklich dramatisch, dieser Ausbau der erneuerbaren Energien. Also wirklich faszinierend. Ja, tue ich mal in die Shownotes, den Artikel.
Ja, ich habe auch eine gute Nachricht mitgebracht, wie jede Woche. Und diese Woche kommt die gute Nachricht mal wieder aus der Wissenschaft. Passiert uns ja sehr oft, wenn uns sonst nichts rettet, die Wissenschaft rettet uns. Eine Impfung gibt es, und zwar gegen Lungenkrebs. Und die geht jetzt in die erste Testphase. 130 Menschen in Polen, Deutschland, England, Wales, Ungarn, der Türkei und den Vereinigten Staaten bekommen in dieser ersten Testphase einen mRNA-Impfstoff von der Firma BioNTech. Das ist das, woran die eigentlich gearbeitet haben, als sie dann plötzlich bei Corona zur Stelle waren. Alle Teilnehmenden haben bereits Krebs, manche im Endstadium, manche sind noch in einem ganz frühen Stadium, also es ist bunt gemischt. Und die Hoffnung ist, dass man mit diesem Impfstoff den Krebs eben ganz gezielt behandeln kann. Arshang Walipur, das ist einer, der das Ganze leitet, der Vorstand der Abteilung Innere Medizin und Pneumologie an der Klinik Floridsdorf, erklärt den Wirkmechanismus. Er sagt, dabei werden gezielt Oberflächenproteine, also sogenannte Antigene, genutzt, die durch die Impfung von unseren körpereigenen Abwehrzellen erkannt und gezielt bekämpft werden können. Das ist so dieses Prinzip, also man gibt dem Immunsystem des Körpers so eine Art Bauplan. Das ist mRNA, ist ja letztendlich eine Art Bauplan. Bei Covid war es der Bauplan für ein bestimmtes Teil dieses Viruses. Also es war ja auch nicht das Ganze, sondern nur so ein ganz bestimmter Teil. Und jetzt ist es eben ein Stück Bauplan vom Krebs, also bestimmte Proteine, die da nachgebaut werden, sodass denn das Immunsystem diesen Krebs besser erkennt und auch bekämpfen kann. Das heißt, man aktiviert sozusagen das eigene Immunsystem dafür, den Krebs abzubauen. Und
kriegt zusätzlich noch einen Mikrochip rein, der ordentlichen Handyempfang macht.
Ja, 5G, super, echt.
Win-win.
Ja, total gut. Und der Vorteil gegenüber Chemotherapie, der liegt auch auf der Hand, weil hier natürlich gesunde Zellen nicht angegriffen werden vom Immunsystem, sondern nur die Krebszellen. Es ist noch unklar, wie es nach dieser Testphase dann weitergeht, weil man einfach gar nicht weiß, also wenn die Impfung jetzt erfolgreich sein sollte, und es gab schon so ein paar erste, habe ich glaube ich auch jedes Mal hier in der Sendung erzählt, ein paar erste sehr mutmachende Ergebnisse von solchen Impfungen, dass das zu funktionieren scheint. Also wenn das erfolgreich ist, dann muss ich aber immer noch zeigen, wie lange Ist das erfolgreich? Also muss man das dann jedes Jahr auffrischen oder ist man mit der einen Impfung dann schon bis ans Lebensende vom Krebs geheilt? Also vielleicht ist es auch von Patient zu Patient unterschiedlich. Das wissen wir dann hoffentlich alles in ein, zwei Jährchen und wenn die ganzen Ergebnisse ausgewertet werden. Aber ich finde das wieder so, ich habe das gelesen und gedacht, boah, wir haben Impfung gegen Krebs und es ist gegen Lungenkrebs.
Das war abzusehen.
Ja, ich weiß, du bist da ja schon lange dran und du weißt das ja alles schon, aber gegen Lungenkrebs, was ja auch noch eine der häufigsten Krebsarten ist, die auch am häufigsten tödlich endet. Nein, nicht am häufigsten, ich glaube, da
Ist Darmkrebs, ne? Darmkrebs. Achso, Bauchspeicheldrüsenkrebs endet am häufigsten. Ich glaube, Darmkrebs ist irgendwie mindestens auf Platz 2 oder sowas.
Aber auf jeden Fall ist es nicht ganz unerheblich, sagen wir es mal so.
Doch. Lungenkrebs sind die meisten. Bauchspeicheldrüse auf Platz 2.
Ah, ja.
Brustdrüse auf Platz 3. Mhm. Prostata auf Platz 4.
Mhm. Und dann Darm.
Darm ist noch ein bisschen weiter
noch
hinten.
Noch weiterhin.
Ja, kurz vor Harnleiter.
Oh.
Kurz vor Harnleiter und nach Magenkrebs.
Mhm.
Nee, stimmt nicht. Dickdarmkrebs ist noch ein bisschen weiter.
Irgendwie gehe ich jetzt mit einem schlechten Gefühl aus dieser guten Nachricht raus. Ich weiß auch nicht, woran es liegt.
An mir wieder.
Und damit wären wir beim Limerick der Woche. Unser Wochendämmerungspoet Jens Ohrenblicker lässt sich entschuldigen. Der ist noch im wohlverdienten Urlaub. Und wir haben aber ganz, ganz viele Limericks aus unserer Hörerinnenschaft in den Kommentaren gefunden zum wunderschönen Thema Sachsen. Welcher war denn dein Lieblings-Limerick von den vier? Es ist schwer, sich zu entscheiden, fand ich.
Ich nehme einfach mal Enrico. Es ließ die Cessiger aus Sachsen die Haare am Körper lang wachsen. Das missfiel dem Mürgo, für ihn war es ein Nürgo, so ließ sie sich untenrum wachsen.
Ich fand sehr gut den von Snafu.
Das wäre meine zweite Wahl.
Ich kenne ein paar Leute aus Sachsen, die haben Probleme, nennen Batzen, zum Beispiel mit Fremden und Trägern von Hemden. Da denke ich, halt's Maul, ihr Kackbratzen. Was wollen wir denn für ein Limerick-Thema aus
Krebs.
Dieser Woche mitnehmen? Krebs?
Nicht? Okay, dann nicht.
Ich weiß ja nicht. Vielleicht
ich auch nicht.
Messer? Ich meine, es ist heikel, aber
Messer.
Man könnte es eigentlich wagen, oder? Was denkst du?
Weiß ich nicht, was kann denn passieren? Ja, okay, dass jetzt hier irgendwie die halbe AfD-Jugend aufschlägt und Anti-Messermann-Propaganda im Limerick-Form.
Ich glaube, aber das ist unwahrscheinlich. Außerdem moderiere ich die Kommentare.
Ja, außerdem hätten die bis jetzt hier zuhören müssen. Ich glaube, das hätten die nicht geil gefunden.
Ja. Übrigens, was ich sehr makaber fand, aber auch ein bisschen lachen musste diese Woche, war, weißt du was, es gibt eine Messerfirma, die heißt Solingen.
Ja, es gibt nicht eine Messerfirma, die heißt Solingen, sondern Solingen ist die Messerstadt in Deutschland.
Ja, ich weiß.
Also es gibt, glaube ich, in keiner anderen Stadt Deutschlands so viele Messer, also Stahlwarenhersteller wie in Solingen.
Das ist mir beim Googlen dieser Woche aufgefallen. Mhm. Insofern könnte man ja auch sagen, nein, also es geht natürlich hier nicht makaber um irgendwelche Messer, mit denen Menschen abgestochen werden, sondern um die wunderbaren Messer aus Solingen.
Guten Messer.
Reiten wir uns immer mehr rein.
Ich finde, der Witz an dieser Sache ist ja, oder der Treppenwitz an dieser Sache ist ja, wenn man anfängt, auf so eine Weise darüber zu reden und darüber zu feixen, merkt man erstmal, wie absurd diese ganze politische Diskussion eigentlich ist.
Hm.
Die Messer verbieten, aber nur die guten Messer, nicht die schlechten Messer.
Gut, damit gehen wir doch angemessen ambivalent in den Börsenticker.
Mhm.
Montag.
Tech-Aktien an der Wall Street nicht gefragt.
Dienstag.
US-Anleger vor Nvidia-Zahlen verhalten.
Mittwoch.
Und da hatten wir, entschuldige, ist schon wieder so ein Ding, ne?
Mhm.
Unterschwellig, implizit steht da, US-Anleger wegen noch nicht veröffentlichter Nvidia-Zahlen verhalten. Es gibt, ich habe extra in den Artikel reingeguckt, es gibt überhaupt keinen Grund anzunehmen, dass die US-Anleger verhalten sind, weil Nvidia die Zahlen noch nicht veröffentlicht
hat. Ja, ja.
Das Einzige, was sie schreiben, ist, die Nvidia-Aktie hat das Zeug, den Markt ordentlich rütteln zu lassen. Also einfach so hohe Marktkapitalisierung, dass es, wenn viel verkauft oder gekauft wird, dass der Markt das merkt.
Hm.
Ist das genug Erklärung dafür, dass die US-Anleger verhalten sind? Ich finde nicht.
Nein. Nein, das ist tatsächlich ein sehr gutes Beispiel dafür, dass das eine mit dem anderen höchstwahrscheinlich nicht mal irgendwas zu tun hat. Und wenn, dann können wir es nicht belegen. Mittwoch.
Wall Street vor wichtigen Zahlen nervös.
Donnerstag.
Dow Jones auf Rekordhoch.
Freitag.
DAX Rekordhoch zum zweiten. Was relativer Blödsinn ist, weil entweder ist es ein Rekordhoch oder nicht. Aber bestimmt nicht zweite Rekordhoch. Das ist vielleicht zweite Rekordhoch diese Woche oder aber ist halt immer ein, naja. Was reg ich mich auf?
Musst dich nicht aufregen. Es ist ja auch schon fast vorbei, die Sendung.
Ist für uns alle die letzte Stunde.
Jetzt kommt noch ein Faktencheck.
Ach du Scheiße.
Heute wieder mit Nandor Hülferscheid. Hallo Nandor.
Ja, hallo Kada.
Was konntest du denn in den vergangenen fast 3,5 Stunden noch finden, was du gerne ergänzen oder auch korrigieren würdest? Vieles.
Du mehr, als ich nicht, mehr als ich gedacht hätte. Ja, doch, mehr als ich gedacht hätte und weniger als ich gewollt hätte. Manchmal ist es ja so, dass es weniger ist, als ich mir erhoffe. Diesmal ist was bei rumgekommen, aber schauen wir doch mal direkt rein. Und zwar starten wir wie die Sendung auch bei der Ukraine. Das ist keine Korrektur, sondern so ein bisschen eine Ergänzung. Ich hatte mich nochmal mit der Frage beschäftigt, wie lange es denn dauert zwischen Ankündigung und Lieferung von Militärhilfen. Das war ja schon mal Thema in der Sendung und wahrscheinlich auch das Paper, das ich für die Shownotes nochmal rausgesucht habe. Da geht es darum, dass das IFW Kiel, von dem der Ukraine Support Tracker stammt, ja irgendwann auch angefangen hat, jetzt im Juni diesen Jahres war das, auch zu gucken, okay, was ist denn wirklich zugesagt und was kommt dann im Land an, also wird auch abgebucht von diesen Töpfen, die da bereitgestellt werden. Und ich finde da nur einen Durchschnitt ganz interessant, dabei soll es auch bleiben als Zitat jetzt, nämlich dass im ersten Halbjahr 2023 jeden Monat rund 3 Milliarden Euro Militärhilfe aus den USA geflossen sind und danach das halbe Jahr nur noch rund 600 Millionen Euro pro Monat, also im Dezember und November ist da eigentlich gar nichts mehr rausgeflossen. Ne? Und das hat ja sich total krass gezeigt in dem Kriegsverlauf, den ihr ja immer wieder auch besprochen habt über die Zeit und bei den Hilfen aus der EU, das ist auch noch ganz interessant, da sieht man von 2022 auf 2023 so einen krassen Anstieg in den Zusagen, aber ab dem Punkt geht auch so eine Schere auf, ja, wie sozusagen die Hilfen auch ankommen und deswegen, wenn das jemandem noch neu ist, dass es da so diese Informationen zu gibt, dann gerne mal reinschauen. Dann habt ihr über die Geländegewinne gesprochen der jüngeren Monate, dass die Ukraine jetzt letzter Stand 1200 Quadratkilometer russisches Gebiet kontrolliert und ob die Frage, ob das denn jetzt viel ist. Es ist etwa halb so viel wie das Saarland. Das musste ich natürlich raussuchen. Und für alle, die so ein bisschen den Überblick über die Frontverläufe verloren haben, weil du ja auch den Vergleich gezogen hast dazu, was Russland dieses Jahr erobert hat, habe ich nochmal einen Link zu einer Übersicht von der BBC rausgesucht, einfach weil die mit sehr, sehr wenig Text und sehr, sehr übersichtlichen Karten das darstellen. Und da kommt man wieder so ein bisschen mit. Dann sehr, sehr wichtiges Thema, über das ihr gesprochen habt, die Angriffe auf die Infrastruktur in die Ukraine. Wie stabil ist die Stromversorgung? Dazu habe ich einen sehr, sehr interessanten Bericht gefunden vom Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie und der ist auch sehr aktuell, der ist zuletzt jetzt in diesem Monat aktualisiert worden. Die Experten da haben nämlich das aktuelle Energiedefizit der Ukraine geschätzt für den bevorstehenden Winter. Die kommen da auf 6 Gigawatt. Deutschland braucht so 80 Gigawatt in einem durchschnittlichen Winter und die Ukraine 18, das bedeutet, denen fehlen rund ein Drittel des gesamten Bedarfs. Also ich bin jetzt kein Energietechniker, das wird ja dann sehr, sehr kompliziert mit wo sind die Netze kaputt und wo nicht, aber da kann man sich ja leicht denken, okay, dann muss irgendwie ganz dumm gesagt ein Drittel des Landes für ein Drittel des Tages quasi kriegt keinen Strom, damit dann die anderen Teile versorgt werden und so weiter. Rolling Blackouts, so das Wort hat man vielleicht auch schon mal gehört. Aber interessant auch, die Experten schätzen, dass man noch 2024 durch Maßnahmen von Reparaturen bis hin zu zusätzlichen Stromimporten aus der EU dieses Defizit drücken könnte auf knapp unter 2 Gigawatt und 2025 sogar ganz beseitigen könnte. Da steht dann aber mit Sternchen in der Fußnote leider dran, ne, dafür müsste dann aber auch die noch intakte bzw. reparierte Infrastruktur besser durch Luftverteidigung geschützt werden, als es aktuell der Fall ist. Und damit schließt sich der Kreis zu den Hilfslieferungen, wo ich vorhin drüber gesprochen habe und über die ihr am Anfang gesprochen habt. Ja, hoffen wir, dass das bessere Szenario eintritt und gehen wir weiter zum Thema Asyl. Konkret habe ich mir hier nochmal genauer angeguckt, diesen Vergleich zwischen Deutschland und Dänemark. Zunächst einmal zum Thema Abschiebe- bzw. Überstellungshaft. Ich habe so ein bisschen jetzt in der Berichterstattung und ihr habt die ja zitiert, das ist jetzt nicht unbedingt so, dass ihr das direkt falsch dargestellt habt, aber in viel Berichterstattung wird da so ein krasser Kontrast aufgemacht mit diesen Abschiebezentren und auch den teils unwürdigen Zuständen, die da kritisiert werden in Dänemark und dem, was bei uns ist. Zunächst einmal, Deutschland nutzt Abschiebehaft auch sehr wohl und ich konnte jetzt diese Systeme nicht detailliert vergleichen, aber der Deutschlandfunk hat eine super Seite mit den wichtigsten Fragen und Antworten dazu und da steht unter anderem die Zahl, dass sich 2022 in Deutschland rund 5000 Menschen in Abschiebehaft befanden und 5000 Menschen in Abschiebehaft in Deutschland, das ist schon mal mehr als Dänemark überhaupt so in den letzten Jahren durchschnittlich pro Jahr an Asylbewerbern hatte. Das ist dann gleich wichtig, wenn wir auf die Zahlen schauen, dass man sich die Dimension auch ein bisschen begreiflich macht über den Unterschied, über den wir da reden. Ja, Dänemark ist ein kleines Land, aber die kriegen auch vor ihren strengeren Maßnahmen haben die nicht bei weitem nicht so viele Anträge bekommen wie wir. Ich gehe aber noch mal kurz auf dieses auf Thema Abschiebehaft ein. Ihr habt ja auch speziell über die Überstellung nach Dublin-Verfahren gesprochen. Also was wäre zum Beispiel mit dem Attentäter von Solingen gewesen? Der war ja nicht vorher straffällig, sondern er war ausreisepflichtig. Und dann gibt es diese Dublin-Überstellung und hätte man den nicht sozusagen in Haft packen können? Es ist tatsächlich explizit rechtlich möglich, Leute, die ausreisepflichtig sind, weil sie überstellt werden, also sie sind keine Straftäter, auch da darf Haft angeordnet werden. Natürlich als letztes Mittel, ein wesentliches Kriterium dabei ist, ob Fluchtgefahr besteht. Das kann also jetzt für den Fall noch interessant werden, ob es da vielleicht dann nachträgliche Untersuchungen oder sogar einen Ausschuss zu gibt, der sich das mal näher anschaut. Aber ich finde halt relevant halt an der Stelle vor allem den Vergleich zu Dänemark zu ziehen und jetzt nicht sozusagen auf den Gedanken zu kommen, so auf die Idee wären wir noch gar nicht gekommen, ja, dass man ja Leute in Gefängnis sperren könnte. Und platztechnisch wird es da auch super schwierig, weil es EU-Regelungen gibt oder es ist letztendlich einfach, geht das auf Menschenrecht zurück. Du kannst nicht einfach sagen, okay, in der JVA da drüben, wo die ganzen Straftäter sitzen, da sind 10% Kapazitäten frei, dann packen wir da ausreisepflichtige Asylbewerber hin. Das darfst du nicht so einfach machen. Du musst quasi Strafvollzug und diese Überstellungshaft oder Verwahrungshaft trennen voneinander. So, damit komme ich jetzt als nächstes kurz zu den Zahlen noch, weil du hattest auch erwähnt, dass die Taz so ein kleines FAQ zu Dänemark geschrieben hat und dann da sagt, ja, von 2021 auf 2022 haben sich ja die Asylzahlen da auch verdreifacht. Sorry an die Taz, die machen einen guten Job eigentlich meistens, aber das halte ich für einen totalen Quatschvergleich, weil im Wesentlichen aufgrund der Corona-Pandemie ist natürlich fast überall einen krassen Dip gab in den Zahlen und das gibt es dann so einen gewissen Aufholeffekt. Deswegen habe ich Folgendes gemacht. Ich habe mir einmal den Durchschnitt genommen, der 3 Jahre vor Corona, 2017 bis 2019 und der 3 Corona-Jahre 2020 bis 2022. Da sieht man dann in Dänemarks Fall, dass sich der Durchschnitt kaum unterscheidet und wenn man jetzt 2023 noch hinzunimmt, da sind wir bei rund 2500 Asylanträgen in Dänemark in dem Jahr, dann ist das ein leichter Rückgang um 500 gegenüber dem Durchschnitt vor Corona. Ne? Also zumindest in dem Punkt passt das da nicht ganz, was die Taz erzählt. In Deutschland, ihr hattet recht damit, dass wir mehr Abschiebungen haben als in vergangenen Jahren. Das gilt aber auch nur so richtig wegen dem Corona-Effekt. Also 2020 sind die halt um die Hälfte zurückgegangen auf 10.000 und seitdem steigen sie wieder auf zuletzt 16.400. Es waren aber vor Corona noch mehr, nämlich so rund um die 20.000. Also da eine leichte Korrektur. Bei den Asylanträgen kann man sagen, ja, natürlich sind die gegenüber dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise 2016 und so weiter zurückgegangen. Aber auch hier habe ich diese Bereinigungsrechnung gemacht und geguckt, wie unterscheidet sich denn Corona und vor Corona in Deutschland und wie unterscheiden sich jetzt diese Zahlen 2023 davon. Und da kann man jetzt in Deutschlands Fall wiederum sagen, ja, dieser Anstieg auf über 330.000 Anträge in Deutschland, der ist sowohl ein krasser Anstieg gegenüber dem Corona-Durchschnitt als auch dem Durchschnitt davor. Denn bei Deutschland gibt es nicht einen krassen Unterschied zwischen den Corona-Jahren und der Zeit davor. So. Dann komme ich eigentlich schon zum letzten Thema für heute. Ich habe es nach diesen Rabbit Holes nicht mehr zu viel Annahmen geschafft, habe aber noch kurz mal auf die erneuerbaren Energien geschaut, weil ihr ja gesagt hattet, dass Bloomberg geschrieben hat, Deutschland hat da richtig das Tempo angezogen und ich erlaube mir an der Stelle mal einen shameless Self-Plug, weil ich selbst nämlich dieses Jahr darüber geschrieben habe, dass wir 2023 eine Rekorderzeugung hatten von erneuerbaren Energien, erstmals in der Produktion mehr als die Hälfte des Stroms aus erneuerbaren erneuerbaren Quellen. Und ich hatte da einen Beitrag für den WDR gemacht mit einer Grafik, wo man auch die Mixanteile sieht und eben sieht, dass dieser Anstieg in Deutschland total krass vor allem aus Windkraft am Land kommt und zu einem kleineren Teil aus Photovoltaik. Das illustriert so ein bisschen nochmal, wo da die Schwerpunkte liegen im Ausbau. Und damit bin ich auch schon fertig für heute.
Schon ist gut, aber vielen herzlichen Dank für die ausführliche Auseinandersetzung, vor allem mit dem Punkt Dänemark.
Ja, gerne doch, wie immer.
Dann wünsche ich dir ein schönes Wochenende.
Danke, das wünsche ich auch allen.
Und damit sind wir am Ende der Sendung. Und wie immer am Ende der Sendung gibt es ein riesengroßes Dankeschön.
Dankeschön. War das groß?
Das war groß, aber nicht groß genug. Denn zumindest bei denen, die uns bei Steady als Ultras oder als Fanclub unterstützen, müssen wir uns auch noch bedanken, indem wir ihre Namen vorlesen. Und das
ich wusste, dass an der ganzen Sache ein Haken ist. Dins 1.
Holgi, wann kommt NSFW 100?
Guter Journalismus kostet Geld. Mit einem Abo bei der Wochendämmerung könnt ihr das unterstützen. Kader und Holgi abonnieren nur die guten Quellen und fassen euch das Wichtigste daraus unterhaltsam zusammen. Win, win, win.
Martin Afanasyev.
Guido Baulich.
Alexander Bonsack freut sich auf Fischkonserven in Lissabon und auf das Techro-Ufer.
Ist auch schön. Einfach.
Einfach irgendwas.
Einfach irgendwas sagen, weil keine Ahnung, wie es ausgesprochen ist. Marc Bremer.
Oliver Delpy.
Oliver Delpys Verlobter, der endlich wieder im gleichen Land ist.
Für mehr Hundesnacks der Maya-Fanclub.
Silke Dietz.
Der Monkey-Dom Dominik Wagner.
Der Dösewicht.
Doppeldecker Fahrrad.
Olaf und Fiete.
Erik Fröhlich.
Cecilia Maribel Gutierrez Sepulveda de Wagner.
David Hasenbeck.
Adrian Hauptmann.
Stefan Havranek.
Katharina Hüll.
Der Jan.
Arndt J. Kästner.
Alexander Klink.
Jule Krohn.
Heiko Lenke.
Sabine Lorenz.
Müsli Müsli, miam miam miam.
Rufus Platus.
Nu, sagen Chris und Moni.
Jörg Schick ist für mehr Flaut.
Joachim Urlass.
So dann muss und so weiter.
Jens Viehweg.
Bernd und Froschi Wehmöller.
Andreas Werner.
Justus Wilhelm.
Wing Commander Lord Fleschards Verbotsliste zur Rettung der Welt. Ab sofort verboten ist es zu erwarten, dass Floskeln wie "Wir müssen jetzt alle zusammenstehen" wirksame Maßnahmen ersetzen kann.
Und hier der Fanclub.
Anja und Jan aus Bielefeld.
Janine Schöne.
Martin der Älteste grüßt Martin den Älteren in Odonien. Aber das ist ja eh vorbei.
Aktuelles aus dem Fachblatt Postillon. Immer kommt NSDAP raus. Björn Höcke verzweifelt an Wahl-O-Mat.
Schnauzt die Europa
gegen Bernd
und so weiter.
Jonas und Nathalie.
Lisa und Sebastian.
Maike Ahrensen.
Timo Altfelde.
Katrin Apel.
Matze aus Spandau.
Simon Axmann.
Dirk B.
Sebastian Banse.
Agathe Bauermann.
Johannes Bauermann.
Thomas Bauer.
Jan Beilicke.
Alice und Biele.
Peter Blachani.
Jan Blendeck.
Björn Borner.
Markus Boslett.
Klaus Breyer.
Daniel Bruckhaus.
Martin Buchka.
Lisa grüßt die Katana.
Clemens Langhans und Christoph Henninger.
Christoph Henninger und Clemens Langhans. Und waren sie auch da?
Ich glaube nicht, nee, oder? Siehste? Ich hätte mir vorher das Foto von den beiden nochmal angucken sollen. Kann sein, dass sie da waren, jedenfalls haben sie sich nicht zu erkennen gegeben. Das ist halt was doof, wenn du so viele Leute irgendwie immer triffst. Dammit. God dammit. Antonio Coimbra de la Coronia y Acevedo.
Gian-Andrea Konzett.
Katrin Czernotzki.
Thomas D.
Eigentlich heiße ich Dana.
Daniela Stark dankt für den wöchentlichen Überblick.
Der Wind, das himmlische Kind.
Alice Duchenne.
Cristiano del Tauscho.
Felix, der immer noch einfach nur schlafen will.
Roland Erk.
Claude Fankhauser.
Five blocks to the subway, just five blocks away, five blocks to the subway, I can do that any day.
Matthias Flader.
Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
Oliver Förster.
Der Fossibär.
Olli Frank.
Andreas Freund.
Mariana Friedrich.
Das Eineckige und so weiter.
Schrei deinen Scheiß ins Internet, sei ganz von mit dabei. Für Archgeigen?
Archgeigen.
Oh ja, Faschusdödel haben wir eine eigene Partei.
Vielen Dank für eure tolle Arbeit.
Martin Barfuß gähnt sich ins Wochenende.
Mareike Geib.
Alexandra Glück.
Der Gotti.
Jörn Arne Göttich und Maurice Kluss sagen Danke für die wöchentliche Bereicherung.
Daniel Griesel.
Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
Kati grüßt Joni.
F und H.
Annika H.
Simon Hägler.
Antje Hanuschka.
Andrea und Hans.
Silke Hartmann.
Der Alexander Hauser.
Jan Heck.
Hans Herbst.
Ralf Herbst.
Tobias Herbst.
Katharina Herbst und die Plüschmonster,
Miriam, Jenny und Stefan Herzog,
Michael Heine,
Nils und Hilke,
Benjamin Hub.
Ich sehe meine Rechte nicht beschränkt oder bedroht. Ich sehe mich bedroht durch Rechte und Beschränkte.
Ihr und Thomas in Hausenbach.
Et wärmste Jäckchen ist ein Kognäckchen.
Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
Hat Uroma eine Urum, ist Uromas Urum die Uroma drum.
Tobias Johannes.
Annette K.
Tobi K.
Philipp Kaden.
Arne Kamola.
Was ist das Lieblingsessen von Piraten? Kapern.
Kami Kasi.
Tim Klausmeier.
Oliver Kleiner.
Christopher Kluwe.
Anna und Hagen, Knowles und Zalewski, wir sind keine Kanzlei.
Jessica Kogoy.
Thomas Kohler.
Markus Krause.
Magali Kreuzfeld.
Thomas und Corina.
Oliver Kohlfink.
Fabian Lange.
Detmar Liesen.
Nico Linder.
Florian Link.
Samuel Lipke.
Mein Name ist Ipsum, Lorem Ipsum.
Ronny Ludwig.
Robert Manik.
Martin Meschke.
Wolfgang grüßt Mila.
Nevermind.
Johannes Möller.
Die Mulle.
Celine Neubig.
Frank Nitsche.
Agnes Nöll.
Thorsten W. Noll.
Jennifer und Norbert.
Bernd Nossem.
Ey, du Opferkathole.
Michael Ott.
Nils Planthold.
Josef Porter.
Sebastian Quapp.
Frau Rabe macht auf den Internationalen Tag des Walhais aufmerksam.
Walhai. Axel Rasmussen.
Heike Rasmussen. Was ist denn jetzt ein Walhai? Ist es jetzt ein Wal oder ein Hai? Ist es ein Säugetier oder ein Fisch? Naja, muss ich auch selber rausfinden.
Unterwassergeflügel. Florian Rempel.
Adrian Renner.
Norbert Renner.
Sabine Repschläger.
Miriam Richter wie der Henker.
Marc Riese.
Anna Roth.
Sven Rudloff.
Roland S.
Der Schommi sagt Danke.
Jürgen Schäfer.
Danke und schöne Grüße.
Dirk Schumann.
Der Bauernverband meldet für dieses Jahr hohe Verluste bei der Getreideernte. Die Folgen des Klimawandels seien klar erkennbar. Sie fordern deshalb von der Regierung mehr Chemie auf die Böden zu BR-Nachrichten, nicht Postillon.
Markus und Julia sind Fans der Wochendämmerung, genau wie...
Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da.
Christian Steffen.
Jan und Steffi.
Thomas Stein.
Schlotziegelstein.
Thomas Stein.
Sabine Stern.
Schlotziegel. So ein umgedrehter Igel. Ein Leckigel. Suse und Martin Stöckert.
Larissa Struzina.
Günther Stück.
Claudia Taschow.
19.
Tela Totius Terre.
Somebody once told me the world is gonna roll me.
Moritz Timm.
Mr. Tipp.
Sebastian verweist auf Enno von Friedland und merkt an, über die generell schlechte Internetverbindung im Mittelalter liest man auch viel zu wenig in der Fachliteratur.
Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie
gehen mit Priscilla und Gwyneth Mothworth noch ein paar Mal ins Freibad, ehe es wieder zu spät ist.
Martin Unterlechner.
Jan van Finkenroy.
Henning Feller.
Robert Ferst.
Audra Fischer.
Tim Weber.
Wahrscheinlich ist es Audra Fischer. Ingo Weiser.
Schon gewusst, Alkoholiker und so weiter.
Martin Wittmann.
Mein Name ist Lose. Wird es günstiger, wenn ich gleich mehr nehme?
Tobias Wirth.
Sascha wünscht allen einen schönen Sommer. Witte.
Gendern ist das Einzigste, wo die Deutschen ihre Sprache kaputt machen tut.
Lucy sagt Danke für die Wochendämmerung, wünscht ein schönes Wochenende und streut mal wieder Werbung für den Lila-Podcast ein.
Cindy und Timmy Wüst.
Uwe Zieling.
Mannafk.
Martin Balaschk. Vielen herzlichen Dank.
Ja, vielen, vielen Dank. Tut gut gerade.
Und das war die Wochendämmerung vom 30. August. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
Tschüss.
Eine Produktion von Haus 1.